Der zweite Spieltag in der Bundesliga der Frauen, er ist gespielt und wir wollen ihn jetzt besprechen. Wir blicken auf alle Partien und tun das mit Jule Mäuser von Lottes Erbenen und mit Martin Piller von Drei Ecken, ein Elfer und natürlich Magenta Sport. Und los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen an meine beiden Gäste. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, Jule Mäuser hier begrüßen zu dürfen. Jule, bist du schon wieder so richtig im Bundesliga-Modus jetzt nach zwei Spieltagen? Schön, dass du da bist.
Ja, ich bin frustriert.
Also ja.
Oh mein Gott. Ja, genau. Nee, doch, auf jeden Fall, eigentlich schon.
Also hat es dich gleich wieder gepackt. Waren ja auch irgendwie so viele verschiedene Geschichten an beiden Spieltagen jetzt. Das war schon, hat es einem leicht gemacht, reinzukommen, oder?
Ja, es gibt immer was Neues.
Das ist allerdings wahr. Und davon profitiert natürlich auch Martin Piller, der nicht nur in Drei Ecken ein Elfer, sondern auch bei Magenta Sport ja direkt mit diesem Produkt Bundesliga der Frauen zu tun hat. Martin, du bist auch schon voll drin, bei dir weiß ich's, weil ich habe ja eure Folgen gehört. Du bist total gehypt.
Ja, natürlich, wir freuen uns sehr auf das Produkt, wie du es gerade so schön genannt hast. Das Produkt, das so viele verschiedene Facetten jetzt auch irgendwie hat. Also man hat da letzte Woche dieses Spiel vor fast 60.000, dann habe ich zwei Tage später ein Spiel vor 1.001 Zuschauer, Zuschauerin kommentiert in Jena. Also es ist irgendwie alles dabei. Es ist sehr abwechslungsreich. Kann man sich doch nur drauf freuen, oder?
Also vor ein paar Jahren war 1.000 Zuschauer Bombenwert, ne? Da hätte man sich
absolut. Also wir übertragen jetzt in der 8. Saison bei Magenta Sport und in den ersten 1, 2, 3 war das ein Topwert, ja, definitiv. Also, ja.
Da war die Bude voll mit 1.000.
Trotzdem fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das so eine Zwischensaison. Also ich habe da noch vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, wie man wohl so in 5 Jahren auf die Zeit jetzt zurückblicken wird. Und ich glaube, der Blick wird sein, ja, damals gab es noch so ein paar Teams, die unter Amateurbedingungen mit in der Liga waren. Vielleicht wird der Blick auch sein, damals gab es noch reine Frauenfußballteams in der Liga, weiß ich nicht ganz genau. Aber ich glaube eben, dass wir genau in 5 Jahren dann sagen werden, ja, das war so eine komische Zwischenzeit, in der eben so ein Jena noch mithalten musste mit einem VfL Wolfsburg und das ja eigentlich nicht unter ungleichen Voraussetzungen stattgefunden hat, das Ganze. So mein Eindruck aktuell, wenn ich auf die Liga blicke. Und das zeigt sich ja auch ein bisschen in den Ergebnissen. Und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir jetzt alle Spiele durchgehen. Es ist wie immer, ich habe alle Partien gesehen und die Gäste haben sie untereinander aufgeteilt. Also wundert euch nicht, wenn wir ein bisschen Ping-Pong spielen. Beim ersten Spiel allerdings, da konnte der Martin nicht an sich halten, denn es war einfach so, so interessant und ja auch wichtig vielleicht für die weitere Saison. Wir gehen nach Hoffenheim. Wir gehen zum Spiel zwischen Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. Zwei klare Favoritinnen auf die Plätze. Und es war ein Spiel, ja, für die Eintracht so ein bisschen ein Déjà-vu. Unter der Woche hat man gegen Real Madrid in der Champions-League-Qualifikation mit 1-2 verloren. Und das lag auch daran, dass man seine Chancen nicht nutzen konnte. Und wie läuft es jetzt gegen Hoffenheim? Man nutzt seine Chancen nicht. Vor allem in der ersten Hälfte jede Menge davon. Es gibt auch einen doch relativ deutlichen Strafstoß für die SGE nicht. Und dann passiert das, was manchmal in solchen Spielen passiert. In der zweiten Hälfte reicht eine perfekt geschlagene Flanke auf, natürlich Selina Cerci. Und es steht 1-0. Dann kommt ein Fehler von Ivelli, die in der Innenverteidigung diesmal aufgelaufen ist bei der Eintracht. Und es steht 0-2. Die Eintracht müht sich. Sie kommt aber zu keinem eigenen Treffer und dann in der Nachspielzeit kann Natta sogar noch auf 3-0 stellen. Damit ist es, Jule, am Ende ein klarer Sieg für die TSG. Gleichzeitig ist die These jetzt nicht so besonders weit hergeholt zu sagen, so klar war dieses Spiel nicht. Aber glaubst du, die SGE muss sich mehr vorwerfen lassen, als ihre Chancen nicht verwandelt zu haben? Oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter?
Naja gut, ich fand sie in der zweiten Halbzeit haben sie auch nicht so gut ausgesehen, ganz klar. Ne? Also da hatten sie dann kaum noch Chancen. 3 Tore sind 3 Tore, das ist auch nicht so ganz dolle gewesen. Ne? Also ja, da waren sie auch nicht gut, muss man ganz klar sagen. Ich habe mich mal gefragt, wenn man jetzt so nach der ersten Halbzeit ausgeschaltet hätte und dann das Ergebnis gelesen hätte, da wäre man doch irgendwie vom Glauben abgefallen, glaube ich. Weil in der ersten Halbzeit waren das ja total, waren die Frankfurterinnen ja total dominant. Ich hatte das nicht mitbekommen. dass die die Torfrau auch gewechselt haben. Und dann haben wir ganz halt überlegt, welche das jetzt war. Aber sie wurde ja nie eingeblendet, weil die Frankfurterinnen ja immer vom anderen Tor waren, wirklich permanent. Und das hat sich dann ja in der zweiten Halbzeit, ich bin dann komplett gedreht, aber das sah ja komplett anders aus. Da hatten die auch, ja. Also da haben sie kaum noch Chancen gehabt, haben zu viel zugelassen. Das war dann ganz schlecht. Ich habe mich persönlich auch gewundert. Ich weiß nicht, man hat ja dann den Fernseher angemacht und irgendwie gefühlt war ja der komplett einmal rotiert, ne? Also nicht ganz, aber fast irgendwie und so weiter und so fort. Habe ich mich gefragt, ob das jetzt gegen Hoffenheim so die beste aller Ideen war. Also offenkundig hat man da ja einen klaren Fokus gesagt und dann, nee, Champions League ist jetzt wichtiger. Aber ja, also um echt zu sein, ich war da so ein bisschen ratlos. Ich hätte es jetzt persönlich gegen die, also Wolfsburg und Bayern machen das ja auch manchmal, aber eher so gegen, wenn sie jetzt gegen Jena spielen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und vielleicht auch nicht so sofort komplett am Anfang. Das hat mich jetzt schon ein bisschen verwundert. Und ich glaube, das hat dem Ganzen jetzt auch nicht so ganz gut getan. Also manchmal sah die Abwehr auch nicht so extrem gut aus. Am Anfang natürlich jetzt nicht, weil man ja immer auf der anderen Seite des Platzes war. Das hat mich auch gewundert, aber dann war scheinbar dann auch die Power da weg oder ich weiß auch nicht. Also hat das dann Hoffenheim einfach gut gemanagt bekommen und hat sich überlegt, was können wir da dagegen tun? Und dann haben das gut umgesetzt. Natürlich bombenstark von Celina Cerci, das muss man ganz klar sagen, ne? Zwei Tore. Wow.
Ja, lass mal kurz noch bei der Eintracht bleiben, bevor wir über Hoffenheim sprechen. Ich habe Martin schon nicken sehen. 6 Wechsel waren es im Vergleich zum Realspiel. Martin, muss man an Spieltag 2 schon so rotieren?
Das ist genau der Punkt. Also erstmal der Zeitpunkt ist komisch und auch der Gegner ist komisch. Also gegen Hoffenheim, finde ich, kann man sich's nicht erlauben. Also es ist natürlich jetzt klar zum Saisonstart noch nicht komplett klar, wo geht's hin, wie stark performt dann Hoffenheim tatsächlich auch mit den Neuzugängen und so weiter und so fort. Trotzdem war klar, das wird wahrscheinlich eine relativ enge Partie werden. Auch guter Auftritt am ersten Spieltag von Hoffenheim. Also warum gegen diesen Gegner und warum so früh in der Saison, wo ja eigentlich wirklich die Kraft noch da sein sollte. Und unsere Expertin beim Magenta Sport gestern, Tapia Kemme, hat ganz drastische Worte gewählt, ja, während dem Spiel und hat gesagt, sie hätte als aktive Spielerin ihrem Trainer oder der Trainerin damals einen Vogel gezeigt, wenn er oder sie am zweiten Spieltag schon quasi zur Belastungssteuerung draußen gelassen hätte, weil sie meinte, dass halt als Stammspielerin oder als potenzielle Stammspielerin brauchst du einfach diese Anfangsphase der Saison, um in den Flow zu kommen und dann am zweiten Spieltag schon mehr als die Hälfte der Mannschaft auszutauschen. Sie hat's überhaupt gar nicht verstanden. Also mir kommt auch der Zeitpunkt und der Gegner komisch vor für so eine Maßnahme.
Aber kann man auf der anderen Seite nicht sagen, dass es ja ein Zeichen für die Breite des Kaders ist, dass man dennoch so viele Chancen hat, dass man eigentlich einen relativ klaren Strafstoß für sich bekommen müsste, dass man mit mindestens 1-0 in die Halbzeitkabine gehen kann. Und gleichzeitig hat es ja auch der TSG vielleicht ist ein bisschen schwieriger gemacht, sich vorzubereiten. Ich meine, wir jetzt nicht so tun, als ob es taktisch was anderes gewesen wäre als ein 4-4-2 mit Raute. Das ist immer. Aber natürlich ist es schon ein kleiner Unterschied, ob du von der Chiba angelaufen wirst oder nicht. Also man kann ja auch die Gegenthese aufnehmen, dass wenn Eintracht Frankfurt sich einen breiten Kader hinstellt, und das haben sie getan, unter allen Nebenbedingungen, die wir ja auch hier im Rasenfunk schon angesprochen haben, dann vertraust du. Und wann soll meine Chiba von Beginn an spielen, wenn nicht wenigstens dann, wenn rotiert wird? Jule, was denkst du?
Aber muss ja jetzt nicht alle rotieren, ne? Hätte ich jetzt fast gesagt. Also die sind ja wirklich von jeder gefühlten Position waren ja Leute dabei. Also ob man jetzt in der Verteidigung jetzt unbedingt hätte so komplett durchrotieren müssen, das weiß ich jetzt nicht. Klar, dass man da vorne sagt, komm, dann mach mal ein paar andere Impulse. Die haben sich jetzt irgendwie eine Woche lang auf Anjomi da irgendwie vorbereitet und oder was weiß ich, ne? Und dann machen wir es mal anders, das kann ich jetzt schon verstehen. Da hat man so ein paar Überraschungsmomente, aber jetzt irgendwie so die halbe Mannschaft durch, das ist schon, die sind ja auch dann gar nicht so eingespielt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das ist ja immer so eine, ja, das hätte klappen können, vielleicht wäre es ja auch so gewesen, wenn man den Elfmeter bekommen hätte, wenn man die ein oder andere Chance dann genutzt hätte und man wäre da mit 2-3-0 irgendwie in die Kabine gegangen und hoffen, und dann hätte man sich hinten hingestellt und hätte nichts mehr passiert, dann hätten wir jetzt alle gesagt, was für eine geile Idee, Mensch, toll, was für ein breiter Kader. Ja. Nico Arnautis, der Taktikgott, und so sagen wir, was für ein Scheiß da mal sein.
Wenigstens sind wir ehrlich, ne?
Ja, also das ist natürlich, das Ergebnis hat ihm jetzt einfach nicht recht gegeben. Das hätte aber natürlich gut sein können, weil sie hatten ja in der ersten Halbzeit die Chancen Und dann hätten wir gesagt, Mensch, war ein Risiko und ist super aufgegangen, ne? Aber so sagen wir natürlich, was für eine bekloppte Idee, wer macht sowas, ne? Und ich sag jetzt, was für eine bekloppte Idee, war nicht so gut. Obwohl es natürlich am Anfang gut aussah, aber hinten raus dann nicht so. Und dann haben die wechselt, die haben ja dann auch Teile des Stammpersonals wieder eingewechselt und auch nicht mehr so geholfen.
Ja, ich muss
also ich fand es sehr gewagt und offenkundig hat das dann auch nicht so geholfen.
Ich würde auch sagen, so eine Remina Chiba, die kann ich immer dann auch mal bringen, weil die ist auch immer, wenn sie eingewechselt wird, einfach sofort da und braucht gefühlt keine Eingewöhnungszeit. Vielleicht, wie du auch angesprochen hast, dass man in der Defensive halt vielleicht das nicht unbedingt so gebraucht hat, weil vielleicht auch das der Mannschaftsteil ist, der sich am Anfang von der Saison am ehesten noch finden muss für die Stabilität der ganzen Mannschaft.
Ja gut, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, also wenn man sich vorher gefragt hat, warum spielt Chiba nicht öfter von Beginn an, ehrlicherweise in dem Spiel, sie hatte drei große Chancen, sie hat einen Expected Goals Wert von 0,8 alleine erzielt und Frankfurt landet irgendwann bei 1,7, also das ist so ungefähr die Hälfte ihrer Chancen und sie vergibt auch die größte davon noch kurz vor der Halbzeit und auf der anderen Seite fand ich dann auch noch einen interessanten Nebenaspekt bei eben dieser Rotation, dass diejenige Spielerin, die offensiv schon ganz schön in der Luft hängt aktuell, aber eben die Kapitänin ist, nämlich Laura Freigang, dass die dann immun gegen Rotation ist, wobei ich bei ihr fast den Eindruck hatte, vielleicht hätte ihr das gut getan, auch wenn ich weiß, dass es jetzt Göttinnenlästerung hier ist für manche Frankfurt-Fans. Aber so arg viel gute Aktionen hatte sie nicht in der Offensive.
Ich wollte gerade sagen, ich habe zwischendurch mal überlegt, ob Laura Freigang mitspielt, wenn ich ehrlich bin. Also man hat es natürlich dann gesehen, ne? Und das dann gewusst, ne? Aber ich fand sie jetzt nicht sehr auffällig. Chiba war extrem auffällig. Ja. Ich glaube, die wollte ihre Chancen nutzen. Und also ihre Chancen nutzen hat sie nicht, aber sie ist zumindest sehr auffällig gewesen. Also man hat sie permanent gehört, gesehen und so weiter. Das fand ich jetzt, wie sie, auch die Torfrau, ich weiß, ich habe jetzt leider nicht mitbekommen, warum sie gewechselt haben, aber das ist ja jetzt auch sehr gewagt, da irgendwie nach zwei Spielen da irgendwie die Torfrau zu wechseln.
Ja, Lea Paulik stand jetzt im Tor. Vielleicht kann man es auch aufteilen und damit dann auch so den Blick ein bisschen auf Hoffenheim lenken, denn wenn man sich anguckt, wie sind die Chancen entstanden in der ersten Hälfte, dann war das klassisches Umschaltspiel, also die Pässe in die Tiefe waren nahe der Perfektion. Übrigens genau das, was dann beim Stand von 0-2 nicht mehr gepasst hat, da sind sie zwei, dreimal knapp ins Abseits gelaufen, zumindest nach Ansicht der Schiedsrichterinnenassistenten. Der Schiedsrichterassistentinnen, Entschuldigung, so ist es richtig.
Ein Schiedsrichterinnenassistentinnen, oder?
Ja, genau. Da habe ich es ein bisschen zu gut gemeint. Aber vielleicht kann man, also das waren quasi, wie die Chancen entstanden sind, denn eigentlich hatte die TSG den Ball, aber Frankfurt hatte die Chancen. Und als es die TSG dann durch auch ein aggressiveres Rausrücken, sie waren viel besser auch auf das Pressing eingestellt, dann geschafft hat, diese klaren Chancen nicht mehr zuzulassen und eben zwei, dreimal auch abseits Glück hatte dann aus Sicht von Hoffenheim. Dann wurde nämlich die andere Seite der Rotation relevanter, nämlich, dass man auch in der Abwehr rotiert hat. Und da, ich meine, Ivelli macht den klaren Fehler vor dem 0-2, da kann man sie nicht rausnehmen, aber auch vorher hatte ich schon den Eindruck, da war die Abstimmung nicht ganz perfekt, auch auf dem Flügel mit Wolter. Und da hat Hoffenheim sehr, sehr gut mit Verlagerungen immer wieder so diagonal reingespielt. Und vielleicht ist das so dann so der Kompromiss bei der Frage, wie man das bewerten will mit der Rotation, dass wir sagen, naja, offensiv hatte man ja dennoch seine Chancen, aber in der Defensive hat es sich dann doch bemerkbar gemacht. Aber Julia halt auch, weil Hoffenheim auf eine schlechte erste Hälfte reagiert hat, natürlich auch den perfekten Start hatte mit einem 1-0, aber ja insgesamt einfach eine bessere zweite Hälfte gemacht hat. Also du hast ja auch schon gesagt, Frankfurt hatte kaum noch Chancen und Hoffenheim hat sich dagegen dann in so einen Ballbesitz reingespielt, der auch für Frankfurt nervig war, weil sie dann in längeren Phasen nicht selbst an den Ball rangekommen sind. Also wie hat dir denn Hoffenheim gefallen?
Ja, logischerweise in der ersten Hälfte nicht gut. Da war ja eigentlich die einzig vernünftige war der echte Lichtblick natürlich Dick, die das fantastisch gemacht hat, muss man ganz klar sagen. Die hat die da auch im Prinzip sehr im Spiel gehalten, ne? Empfand ich so. Und dann dachte man, oh, war ja. Ja, in der zweiten Halbzeit sind sie ja dann wirklich gut gekommen. Da hat dann irgendwie, ich will nicht sagen, alles funktioniert, aber doch sehr viel irgendwie, ne? Vor allem voran natürlich Cerci. Also was auch immer da in der Halbzeit passiert ist, das hat funktioniert. Ich weiß jetzt nicht. Es gibt ja so Leute, die es gut analysieren können und dann können die anderen es gut umsetzen. Da passte auch eins zum anderen irgendwie. Vielleicht waren sie dann irgendwie doch überrascht davon, wie Frankfurt das gemacht hat oder irgendwie. Und Ja, also die zweite Hälfte war super, hätte ich jetzt fast gesagt. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Da hat man gesehen, Mensch, Hoffenheim ist auf jeden Fall ein Aspirant für oben. In der ersten Halbzeit nicht. Gut, das ist ja im Fußball öfter so, ne, dass manchmal irgendwie total unterschiedliche Halbzeiten sind oder auch mal so Glückssachen, ne, wenn das von Cerci nicht reingegangen wäre, vielleicht hätten sie es auch nicht so hinbekommen. Man weiß es nicht. Aber ich fand es jetzt, sie haben so gut reagiert und haben natürlich ein tolles Ergebnis dadurch erzielt. Und das hat, ich als Frankfurt-Fan würde mich da jetzt ärgern, ich bin ja keiner, aber würde mich natürlich jetzt so ein bisschen ärgern, einmal durch die Rotation, wo man das Gefühl hatte, Mensch, hätte das sein müssen in dieser vollen, an diesem vollen Umfang.
Ja, Hoffenheim hat halt einfach irgendwie diesen klaren Plan, wie sie Fußball spielen wollen, mit viel Ballbesitz, Freude am Spiel haben. Und Theodides, finde ich, vermittelt das auch wirklich sehr, sehr gut, mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Feuer, und er hat klare Gedanken dazu, wie es sein soll. Es wird auch in Kauf genommen, dass dann auch mal Fehler dabei sind, in einem Aufbauspiel mit viel Ballbesitz. Und es gibt halt immer auch noch einen Gegner. Auch am ersten Spieltag in Jena zum Beispiel war es in der ersten Hälfte nicht einfach für Hoffenheim, weil es Jena da sehr, sehr gut gemacht hat, immer wieder dazwischen gekommen ist. Dementsprechend war es da auch relativ eng. Sie haben aber an ihrem Plan festgehalten, auch gegen Jena, haben das in der zweiten Halbzeit um einiges besser durchziehen können und haben das Spiel deutlich gewonnen. Und gestern war es im Endeffekt ähnlich. In der ersten Halbzeit war der Gegner einfach besser eingestellt. Das Spiel war nicht so möglich für Hoffenheim durchzuziehen. In der zweiten Halbzeit hat das dann besser funktioniert. Und finde ich, großen Respekt habe ich da davor, wenn man so festhält einfach an so einer Spielidee und das dann auch durchzieht und das am Ende noch so erfolgreich ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, stünden da vorne nicht Cerci und Kössler drin, wer weiß, wie das dann gestern ausgegangen ist.
Ja, und man muss auch sagen, das ist so eine schwierige Argumentation, die wir gerade fahren, weil das auch so viel, also es drückt sich nicht alles in Zahlen aus, um das jetzt mal so zu sagen. Also Ballbesitz, Hoffenheim in der ersten Hälfte 34%, in der zweiten Hälfte 31%. Also das klang jetzt so, als hätten sie quasi dann die Dominanz übernommen. Aber was eben passiert ist, war zum einen, es gab eben die Phasen, in denen sie Frankfurt tief in der eigenen Hälfte hatte. Und da hast du gemerkt, dass eben Frankfurt damit auch nicht so gut klarkam. Und es war halt dann beim Stand von 2-0. Dann hat man Frankfurt den Ball überlassen und hat eher versucht, so mit den Frankfurter Mitteln, also sprich Ballgewinn ab in die Tiefe, also beziehungsweise Hoffenheim spielt es nicht direkt tief, sondern Hoffenheim versucht eigentlich immer erst diagonal zu spielen und dann in die Tiefe, weil du dann die Verteidigung, glaube ich, nochmal auseinanderziehst. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass Nina Lürsen eben meistens sehr offensiv steht und dann hast du da einen Platz, wo du reinspielen kannst. Aber das war eben das Interessante, dass es eben jetzt auch nicht so war, dass dann Hoffenheim so ganz viel an seinem Spielstil geändert hat oder an seiner Herangehensweise. Ich glaube, man war eben wirklich deutlich besser in den direkten Duellen, weil eben die Gegenspielerinnen schon bei der Ballannahme Druck hatten. Das war in der ersten Hälfte ein riesiges Problem bei diesen vielen tiefen Pässen, dass da eben einfach immer wieder eine Sensen offenen Fuß bekommen hat, eine Reuteler einen offenen Fuß bekommen hat und dann spielen die eben diese perfekt getimten Pässe. Du darfst ihnen diesen offenen Fuß nicht bieten. Und in der zweiten Hälfte war man auch viel, viel besser in der Strafraumverteidigung. Ich kann das gar nicht erklären, was da in der Elften los war, in der ersten Hälfte los war. Aber obwohl da viele Spielerinnen von Hoffenheim im eigenen Strafraum waren, kam immer die Frankfurterin zum Abschluss. Und das war in der zweiten Hälfte dann auch besser. Und so kam es dann zu diesem klaren Ergebnis.
Das sah halt viel flüssiger aus. Deswegen hat man das Gefühl gehabt, dass die das dominierten, obwohl es ja gar nicht so war. Ne? Ich habe es auch von der Statistik gesehen, dass das jetzt gar nicht so ausgeprägt war. Aber es war einfach, wenn sie was gemacht haben, dann ist es denen oft auch geglückt. Ne? Und bei Frankfurt war es genau umgekehrt. Ne? Wenn die was gemacht haben, sah es nicht mehr glücklich aus.
Also. Ja, und das führt eben zu diesem interessanten Ergebnis. Also Hoffenheim damit auch mit dem 3-0 dann in der Nachspielzeit auch an die Tabellenspitze gehüpft. Klar, zweiter Spieltag, aber eine schöne Momentaufnahme. Eintracht Frankfurt wiederum hat jetzt den schweren Auftakt bekommen, den man eigentlich fast schon erwarten konnte. Jetzt geht's natürlich ins Rückspiel gegen Real erstmal und dann wird man zu Hause gegen RB Leipzig spielen. Aber als Frankfurt kannst du da auch so viel Positives aus diesem schlechten Ergebnis rausziehen. Anders als bei vielen anderen 0-3 Spielen, glaube ich. Das muss wahrscheinlich der Ansatz sein. Für Hoffenheim geht es jetzt dann zu Werder Bremen am dritten Spieltag und dann darf man die Tabellenspitze verteidigen, wenn man denn dazu in der Lage ist. Und wenn nicht der FC Bayern im nächsten Spiel sagt, okay, jetzt hauen wir ein paar Treffer mehr mit drauf und dann sind wir in der Tordifferenz auch vorne, denn über die Bayern wollen wir jetzt als nächstes spielen. In Leipzig, auch im großen Stadion vor etwas mehr als 10.000 ZuschauerInnen, spielt der FC Bayern absolut dominant, hat hier wirklich sehr viel Ballbesitz. Hier war es nicht nur ein Gefühl, sondern hier drückt sich das, die Statistik auch so aus. Allein in der ersten Hälfte 8:0 Schüsse für den FC Bayern. Es dauert bis zur 72. Minute, bis Leipzig zum ersten Mal überhaupt abschließt. Und da steht es schon 0:2. Denn Lena Oberdorf trifft doppelt, einmal nach Ecke und einmal mit einem Distanzschuss in der 10. und in der 57. Minute. Am Ende kann Vanessa Gill sogar noch das 3:0 köpfen. Vorher hatte Hoffmann noch die Latte getroffen, also es gab dann auch Chancen für Leipzig. Aber es war, Martin, am Ende dann doch eine sehr, sehr eindeutige Angelegenheit. Und so eindeutig, dass Viola Odebrecht danach gesagt hat, die sportliche Leiterin von Leipzig, man habe sich opferhaft hingestellt. Würdest du in dieses harte Urteil einstimmen?
Boah, ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass sie sich da komplett schon auf dem Feld ergeben haben, quasi in ihr Schicksal. Also das ist sehr hart, also dass es aus dem eigenen Haus kommt, relativiert es vielleicht nochmal ein bisschen, ist halt dann vielleicht so eine Aussage, die du triffst als sportliche Leiterin nach so einem Spiel und so einer deutlichen Niederlage. Aber man muss auch einfach sagen, die Bayern sind halt einfach nochmal mehr eine andere Liga, als sie es die letzten Jahre waren. Also wenn man auch schaut, Anpfiff, Ballbesitz, sofort. Also es vergehen keine 10 Sekunden und es ist eigentlich so, wie es immer ist. Also der Ball läuft in den Bayern-Reihen und der Gegner versucht irgendwie diese Passstaffetten zu verhindern und es gelingt einfach nicht, weil sie so dermaßen ballsicher sind. Also wirklich das von der ersten Minute an und dementsprechend auch überhaupt gar nicht zugelassen, dass Leipzig da in irgendwelche Situationen hätte kommen können. Sie haben es ja schon auch durchaus mal versucht, dann ihr Spiel auch durchzuziehen. Ich muss auch sagen, großen Respekt immer wieder vor dieser Herangehensweise auch von Jonas Stephan, dass er halt sagt, es ist mir egal, gegen wen wir spielen. Wir versuchen trotzdem, uns auch hinten raus zu kombinieren, dass das gegen die Bayern dann natürlich immer wieder auch mal schief geht. Irgendwie auch klar, aber sie ziehen es zumindest durch, fand ich sehr, sehr cool, dass sie es auch in dem Spiel gemacht haben. Aber ja, also das ist dann einfach schon quasi ein Klassenunterschied, was da stattfindet. Und es wird ja auch nicht besser werden, weil jetzt kommen ja diese ganzen Granaten, die noch ausgefallen sind in den letzten Monaten, alle nach und nach wieder zurück. Katharina Naschenweng hat auch ihr Comeback jetzt gefeiert, ist jetzt auch wieder mit dabei. Also wenn jetzt Vigos Dottir noch zurückkommt, hast du auch noch zwei komplett torgefährliche Innenverteidigerinnen mit Gil, die ja schon wieder getroffen hat, und Vigos Dottir. Also Standardsituationen, wahrscheinlich Alarmstufe dunkelrot in nächster Zeit bei den Bayern-Gegnern, weil sie da einfach auch gar nicht mehr wirklich auszurechnen sind. Und wenn ich mir das 3:0 anschaue von Gil, die kommt da einfach mit einer unfassbaren Macht daher. Wie willst du es verteidigen? Also krasse Aussage von der sportlichen Leiterin, aber würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist einfach ein sehr dominanter Auftritt gewesen.
Also dann bist du Team Jonas Stephan, denn der hat danach gesagt, es war nicht mutlos, ich würde Viola widersprechen. Wir hatten aber Situationen, wo wir das 1-gegen-1 klarer hätten ziehen können. Ich liebe aktuelle Taktiksprache, ist einfach auch grammatikalisch so schön. Vielleicht hat dann so die letzte Überzeugung in manchen Momenten gefehlt, um nochmal einen Torschuss mehr zu holen. Ich will meiner Mannschaft nicht grundsätzlich den Mut absprechen. Und ich verstehe, was er da sagt. Und ich finde das auch grundsätzlich gut, sich vor die Spielerinnen zu stellen. Das ist ja auch ein Stück weit seine Aufgabe. Ich muss aber sagen, ich kann das komplett nachempfinden, was Viola Odebrecht gesagt hat. Denn bei allem, was du schon angedeutet hast, wir sprechen gleich noch über die Bayern, wie dominant die Bayern sind und wie gut sie auch in diesem Spiel waren, musst du trotzdem die grundsätzliche Entscheidung treffen. Warten wir in der eigenen Hälfte und kommen dann eben automatisch in eine Situation, wo wir öfter passiv sind und wo wirklich sehr viel zusammenkommen muss, dass wir überhaupt mal in eine Angriffssituation reinkommen, oder laufen wir die Bayern hoch an? So ein bisschen die Entscheidung Deutschland gegen Spanien im EM-Halbfinale, ohne die Diskussion nochmal aufmachen zu wollen. Aber, und ich glaube nicht, dass du das ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Also du musst nicht sagen, 45 Minuten das eine in der ersten Hälfte und 45 Minuten das andere, sondern du kannst das mixen. Und dieser Mix, der hat mir gefehlt. Und da glaube ich, dass auch mit Boboi und Müller nicht die richtigen Spielerinnen auf dem Feld standen. Die sind einfach keine Pressing-Spielerinnen. Und dieser Aspekt des Spiels, also wann hat man Leipzig hoch gepresst, was ja auch zum Fußball von Leipzig dazugehören soll, das war schon sehr schlecht. Und dann kann es dir halt passieren, dass du gegen Bayern den Ball gar nicht siehst.
Ja. Ja, hat mich dann auch gewundert, dass Hoffmann nicht gespielt hat. Ich glaube auch, dass sie da schon theoretisch die geeignetere gewesen wäre. Auch um einfach dann mal bei so Gegenangriffen so einen Ball auch mal zu halten, auch mal abzuschirmen gegen wirklich ja auch körperlich sehr starke und sehr präsente Bayern-Verteidigerinnen, dass man da mal mit dem Rücken reingeht, so einen Ball mal festmacht und vielleicht auf dem Flügel verteilt. Also habe ich auch so gesehen, weil die Dreier-Angriffsreihe bei Leipzig war ja im Endeffekt auch wirkungslos. Also viel war ja da nicht los. Das dementsprechend, ich hätte auch gedacht, mit Hoffmann wäre es wahrscheinlich ein bisschen erfolgsversprechender gewesen. Aber gut, sie war ja auch angeschlagen.
Ja.
Konnte ja, also beziehungsweise in Leipzig macht man das ja wohl nicht, dass man leicht angeschlagene Spieler trotzdem mit in den Kader nimmt. Also sie muss ja dann bei 100% gewesen sein, nach der Logik. Aber hat dann wohl halt einfach nicht für 90 gereicht. Dann haben sie halt von der Bank gebracht. Aber ich glaube auch, dass es dann wahrscheinlich erfolgreicher gewesen wäre.
Ja, und auch jenseits von eben jetzt rein im Pressingverhalten, auch im Umschaltverhalten. Also klar, Hoffmann hätte Bälle noch festmachen können, aber es gab zum Beispiel auch zwei Situationen, in denen Boboi einen Konter hätte starten können, aber das gar nicht im höchsten Tempo getan hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr da der Mut dann wirklich gefehlt hat, ob das vielleicht eine Ansage war oder ob sie eben vor sich zwei Bayern-Verteidigerinnen gesehen hat und gedacht hat, ich mache das erst, wenn wir Gleichzahl haben. Aber nichtsdestotrotz waren das halt ganz, ganz wenige Momente, in denen du dem FC Bayern dann vielleicht doch mal in Probleme hättest bringen können. Hinten raus haben sie es ja sogar geschafft. Da hast du gesehen, Bayern ist nach wie vor trotz aller Qualität der Defensive, und das hört sich jetzt lachhaft an, wenn ich bei 0 Gegentoren nach 2 Spielen die Defensive kritisiere, aber ein bisschen was lassen sie schon zu. Also ich finde,
ja, du warst ja auch beim Eröffnungsspiel, also ja, du hast genau. Es ja auch gesehen. Ja.
Also und deswegen, es kann sich schon wirklich lohnen, Bayern ins tiefe Verteidigen zu bringen, weil das ist es sicherlich natürlich immer noch ein sehr, 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 sehr gutes Team, aber sie lassen eben etwas zu. Und da hätte ja auch der Anschlusstreffer fallen können. Und unter diesen Umständen muss ich sagen, ich bin da eher Team Odebrecht und sag, also ohne Mut wirst du es nicht schaffen gegen Bayern. Du musst gegen Bayern alles auf eine Karte setzen. Und das habe ich nicht gesehen bei Leipzig.
Darf sich nicht einschüchtern lassen. Aber ist, glaube ich, leichter gesagt als getan, weil die haben schon einfach eine wahnsinnige Präsenz auch. Das strahlen die auch auf dem Platz aus. Das macht dann schon was mit einem Gegner auch. Vor allen Dingen, wenn wirklich von der ersten Sekunde an der Ball in den eigenen Reihen ist und dann läuft er da hin und her, so nach dem Motto, ja, jetzt kommt mal, holt euch den mal, schauen wir mal, ob ihr es schafft. Kann ich mir vorstellen, dass das was macht.
Auch weil Bayern in den wenigen Momenten, wo man den Ball verloren hat, jetzt eine Lena Oberdorf auf dem Feld hatte, Startelf-Debüt, und die ist ja so schnell an ihrer Gegenspielerin, teilweise auch zu schnell, also diese Faust, wo es so richtig rumst, da hast du auch wieder eins gesehen und zweimal war es quasi kurz davor, aber das muss man eben sagen, Bayern war sehr gut im Wieder-Zurückeroberen von Bällen, auch deswegen hat man sich vielleicht ein bisschen aussichtslos gefühlt, wenn man dann doch mal irgendwie angreifen hätte können, und was mir sehr aufgefallen ist, Bayern war unglaublich variabel in der Offensive. Also da festzulegen, wer in welcher Situation jetzt links außen spielt, rechts außen, in der Mitte, Zehnerin, Stürmerin, hängende Spitze, durchlaufende Spitze. Ständig war es in einem Wandel. Es gab schon so grob Positionierungen, das hast du aber vor allem gegen den Ball gesehen. Und mit dem Ball war das ein Wirbelwind vorne drin. Da am Ende kam immer irgendwie Tanikawa im Zentrum doch mal in den Ball und hat sich dann da gegen 3 durchgewuselt, obwohl sie gar nicht das beste Spiel jetzt für die Bayern gemacht hat im Vergleich zu ihren Mitspielerinnen. Aber das ist, glaube ich, das, was auch so ein bisschen sich verändert hat jetzt unter José Barcala, oder? Würdest du mir da zustimmen, dass es flexibler geworden ist?
Ja, es ist ja schon durchaus schon auch in der letzten Saison so gewesen unter Alex Strauß, dass auch, wenn man sich mal die offiziellen taktischen Formationen angeschaut hat vor den Spielen, dass er durchaus auch mal Harder im Zentrum war, Harder ganz vorne drin war, Harder auf rechts war. Also so vom Ansatz her, glaube ich, hätte er es schon gerne auch in der Richtung gemacht, aber es mag schon sein, dass das in dieser Saison einfach nochmal eingespielter ist, nochmal besser funktioniert als in der letzten Saison, vielleicht auch durch eine Vorbereitung jetzt mit dem neuen Trainer. Vielleicht gibt er ihnen da einfach noch mehr Freiräume. Ich meine, aber es ist ja immer noch so, auch jetzt auf den offiziellen taktischen Aufstellungen, Bühl steht links, wenn die von Anfang an spielt, das ist klar. Aber wie die anderen angeordnet sind, ist eigentlich relativ offen, sage ich jetzt mal. Da kann Harder mal über rechts kommen, Dahlmann über rechts, Dahlmann zentral, Tanikawa kam jetzt offiziell über rechts von Beginn an, war zuletzt auch mal auf der 10. Also wenn sie es in der Startformation schon so variieren, dann glaube ich, ist es kein weiter Weg dahin, dass es eben auch auf dem Feld funktioniert. Aber das auch schon mal ein kleiner Vorausblick auf Wolfsburg nachher. Der entscheidende Unterschied, glaube ich, zwischen diesen beiden Spitzenmannschaften, Wolfsburg hat das, kriegt es im Moment noch nicht so variabel hin. Deswegen sind die auch, glaube ich, ein bisschen leichter auszurechnen. Aber die Bayern, ja, wie du es gesagt hast, das ist schon sehr stark. Wo soll man sich da orientieren, wenn man nicht weiß, wer taucht worauf, ja?
Ja, vor allem, weil auch die Gegenspielerinnen immer wieder zu Entscheidungen gezwungen wurden. Und das hast du gesehen. Also zum einen durch das fehlende hohe Pressing standen auch Balisea und Jill sehr, sehr tief. Und gerade Jill ist da auch immer wieder angedribbelt und hat damit nochmal ein Plus eins geschaffen in ihrem Halbraum, in den sie dann reingedribbelt ist. Und zum anderen waren eben diese ständigen Bewegungen so, dass du immer wieder Übergabemomente hattest. Also Tanikawa hat sich in die vorderste Reihe gestellt. Dann hat Stanway, die ist ja immer dann abgekippt oder meistens abgekippt zwischen die Innenverteidiger, wie wir es eigentlich immer von ihr sehen. In der Sekunde, in der es sich quasi andeutet, okay, jetzt könnte sie den Ball spielen, kommt Tanikawa entgegen, Harder geht breit, Bühl geht genau in den Zwischenraum dazwischen. Also das war sehr, sehr schwierig aufzunehmen. Und da eigentlich muss man dann sagen, dass sich dafür dann aber Bayern gar nicht so viele Torchancen erspielt hat. Und das ist ja vielleicht eine Parallele zum VfL Wolfsburg. Man hat viel den Ball, man ist auch dominierend und überlegen in den allermeisten Spielen. Warum würdest du sagen, drückt sich das nur nicht in Toren aus?
Ja, es hat sich, also du meinst es bei Bayern, hat sich halt dann schon in Toren auch ausgedrückt. Ich meine, drei haben sie ja geschossen.
Aber sind die 15 also, Schüsse, müssten es nicht eigentlich viel, viel mehr sein?
Ich weiß es nicht. Also ich fand die Chancenqualität jetzt der Bayern auf jeden Fall höher am Wochenende als die des VfL Wolfsburg. Ich glaube, bei Torschüssen sind wir ungefähr gleich. Ich glaube, Wolfsburg hatte 17 am Ende, die Bayern, was sagst du, 15?
Genau.
Dann sind wir da ungefähr gleich, aber die Chancenqualität war weitaus höher bei Bayern, das muss man schon sagen. Also da waren noch zwei, drei Dinge dabei, die richtig gefährlich waren. Das war es bei Wolfsburg nicht.
Ja gut, also Wolfsburg hatte einen Expected Goals-Wert von 2,7 und Bayern von 1,8, aber...
Nicht dein Ernst?
Ja, Moment. Hear me out. Erinnere dich ans Tor von Linus Bärenstein aufs leere Tor. Expected Goals-Wert 0,98. Also deswegen, daher kommt das.
Okay, das, alles klar.
Und das war ja nach
einem... Hat mich jetzt auch wirklich gewundert irgendwie, weil... Naja, sprechen wir ja nachher noch drüber.
Ja, aber das zeigt wieder auch, man darf auch keine Statistiken verwenden, ohne die Spiele gesehen zu haben, denn sonst hätten wir das jetzt ein bisschen falsch bewertet. Aber auf jeden Fall interessant zu sehen, was sich beim FC Bayern tut und wie man es dann doch souverän schafft, so ein Auswärtsspiel hinter sich zu bringen. Jena ist jetzt dann der nächste Gegner und das zu Hause am Campus für den FC Bayern. Danach wird man gegen den SC Freiburg spielen. Für RB Leipzig wiederum geht es jetzt dann ins Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt und das ja nachdem dann die Eintracht bei Real angetreten ist. Also das könnte vielleicht nochmal ein kleines Türchen öffnen und dann schauen wir doch mal, mit wie viel Mut man da antreten wird und werden das dann dementsprechend bewerten. Dann wollen wir auf das Spiel blicken, das am heutigen Abend stattgefunden hat in Leverkusen zwischen Leverkusen und dem ersten FC Union. Und das ging aber mal so los, dass man wirklich sehr, sehr schnell in der Partie war. Also Union war nicht in der Partie, aber alle Zusehenden und Leverkusen. Schon nach 39 Sekunden gibt es die erste Großchance nach einem erfolgreichen Pressing für Leverkusen. Kaum eine Minute, mehr als eine Minute später führt Leverkusen dann auch nach einem Fehler von Bösel und nach 6 Minuten dann nach Fehler von Steuerwald schon mit 2:0. Die Tore haben Valentina Mädel, die für die kurzfristig ausgefallene Kramer aufgelaufen ist, und Vanessa Fudala erzielt. Danach kommt allerdings Union so langsam in die Partie rein und kann tatsächlich auch treffen. Oschmann verkürzt in der 27. Minute auf 1:2 und dann lenkt Repol einen Schuss von Tomke Schneider gerade noch an dem Pfosten und wenig später eine Flanke von der anderen Seite kann sie auch noch gerade noch parieren. Also es war ein schwieriges Spiel dann irgendwann für Leverkusen. Erst gegen Ende der ersten Hälfte gab es dann die erste Chance wieder von Kögel für Leverkusen. In der zweiten Hälfte ist es dann eher so ein Spiel auf Augenhöhe, aber Wamser kann dann mit einem wunderbaren Schlenzer nach etwa einer Stunde auf 3:1 stellen. Kurz danach schießt Weidauer an den Pfosten, wird danach auch von Repol abgeräumt. Man kann es als Zusammenprall interpretieren, das hat wohl Annalena Heidenreich so gemacht und dementsprechend nicht auf Strafstoß entschieden. Man hätte aber auch, glaube ich, gut auf Foul entscheiden können, denn sie spielt da gar nicht den Ball und der Nachschuss, der möglich gewesen wäre, der ist durch diesen Zusammenprall dann eben nicht mehr für Weidauer drin gewesen. Es fällt dann dennoch das 2:3 und zwar nach einer Ecke in der 86. Minute. Allerdings sieht es so aus, als ob Mickenhagen den Ball auf der Linie geklärt hat. Also da habe ich jetzt noch keine Aufnahme gesehen, die den wirklich hinter der Linie zeigt. Dasselbe passiert dann in der 97. Minute auch bei einem Schuss von Weiß. Allerdings hier zählt der Treffer nicht, der auch sicherlich keiner war und dementsprechend gewinnt Leverkusen dieses Spiel mit 3:2. Jule, das war ein ereignisreiches Spiel und wir haben gesehen, wir haben jetzt zwei Partien von Leverkusen gesehen, an die wir ja alle unterschiedlich hohe Erwartungen hatten vor dieser Saison und wir haben zwei Spiele von Union gesehen und wir können festhalten, da passiert immer was, denn die sind in allen Spielphasen eigentlich relativ gut, beide Teams, oder?
Ja, Ich überlege gerade, also als ich die ersten 20 Minuten gesehen habe vom Spiel, dachte ich, um Gottes Willen, ne? Also dachte ich, jetzt nimmt Leverkusen Union da auseinander und wir dürfen zu Recht erzählen, dass wir Union völlig falsch eingeschätzt haben und dass die noch ganz viel Zeit brauchen. Und das würde ich immer noch sagen, nicht ganz falsch, ich glaube schon, ich habe ja eure Vorschau gehört und denke, oh, das ist aber sehr hoch teilweise. Weil erfahrungsgemäß ist ja oft so, dass Teams, wenn sie hochkommen, dann meistens auch, wenn sie tolle neue Leute verpflichten, dann trotzdem noch so ein bisschen brauchen, bis sie da einsteigen. Und das würde ich jetzt Union auch prognostizieren, weil also vielleicht werden sie in der Rückrunde nochmal ein bisschen sich steigern, aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt diese alten Schwierigkeiten, die sie jetzt haben, und ich würde schon sagen, dass sie da Schwierigkeiten haben, deutliche, dass sie dich noch ein bisschen brauchen, bis sie das so ein bisschen abstellen können, dass sie sofort den Gegner zweimal einladen, doch bitte ein Tore zu schießen, das ist nicht so ganz toll. Und das wird in der Bundesliga halt sofort bestraft, insbesondere natürlich, wenn man gegen Leverkusen spielt. Ich fand die ersten 20 Minuten, also war ganz schrecklich, da ging ja gar nichts, hätte ich jetzt fast gesagt von Union, und dann sind die ja richtig aufgedreht, da war ich positiv überrascht. Ich hätte jetzt gesagt, den zweite Halbzeit, ich glaube, es war sogar so, haben die irgendwie auch ziemlich dominiert und haben ja dann auch das Tor geschossen. Und aus meiner Sicht muss man sagen, finde ich, wäre jetzt auch so ein Unentschieden nicht ungerechtfertigt gewesen. Mhm. Also hätte man mitnehmen können. Ich fand, Leverkusen hat das jetzt nicht so über das ganze Spiel ziehen können, ihre Dominanz, sondern es wirkte dann ab so einem gewissen Punkt schon ausgeglichen, in der Tat. Das letzte Tor, ich glaube, ich hätte es auch nicht gegeben, wenn ich ehrlich bin. Also das sah schon nicht sehr nach einem Tor aus, sondern eher also ganz glücklich da irgendwie nochmal so abgefangen irgendwie. Aber wie du ja schon sagtest, dass den einen Elfmeter hätte man geben können. Na gut, dann ist es dann halt so. Ne? Mhm. Es war auf jeden Fall ein sehr ereignisreiches Spiel, empfand ich jetzt so. Ne? Da hat man jetzt, finde ich, an diesem Spieltag auch nochmal andere gesehen, die bei weitem nicht so ereignisreich waren.
Ja, aber Essen ist meine Spieltage drauf.
Und von da an muss man sagen, es war auf jeden Fall, also insbesondere für so ein Montagabendspiel, extrem unterhaltsam, fand ich jetzt. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, als ich das gesehen habe. Da dachte ich irgendwie wirklich, zur Halbzeit steht es 4-0 und brauchen wir nicht weiter gucken sozusagen, sondern aber es hat sich dann ja wirklich sehr gefangen, ne? Also das war auch ein bisschen offen, fand ich.
Ja, aber genau das zeigt doch dann die Qualität von Union, oder? Also du hast natürlich recht, diese zwei Gegentreffer und die Anfangsphase.
Aber die haben jetzt schon verloren, muss man dazu sagen. Und die ersten beiden Tore, die waren schon scheiße. Ne?
Ja, aber dass sie wieder in dieses Spiel reingekommen
sind.
Richtig,
ja, absolut.
Und das ja über Qualität. Martin Huth
auch
schon Luft.
Ich habe damit auch nicht gerechnet, ja.
Und sie haben ja auch gegen eines der Top-4-Teams der letzten Saison gespielt, das ja auch schon wieder wirklich richtig gut drauf ist, wie wir auch letzte Woche gesehen haben. Ich meine, die Bayern zu Hause an den Rand der Niederlage zu bringen, kann man vielleicht sagen, weil sie hätten einen Elfer kriegen müssen. Ja. Sie haben ein Tor geschossen, das, glaube ich, schon zu Recht aberkannt wurde. Aber also es ist ja immer noch Leverkusen.
Also von da an war ich sehr positiv überrascht von dem Spiel, weil wie gesagt, die ersten 20 Minuten haben etwas anderes versprochen. Wenn man nach den ersten 20 Minuten abgeschaltet hätte und gesagt, nee, möchte ich nicht, dann hätte man jetzt was verpasst, muss man ganz klar sein. Also ich glaube, wenn Union diese Fehler abschalten kann und vielleicht so ein bisschen konstanter ist, dann wird das noch was. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis man da so richtig hinkommt, weil ich will nicht sagen wie Leipzig damals, aber generell also ich glaube, da brauchen einfach noch so ein bisschen. Aber sie haben auf jeden Fall einen guten Spirit.
Ja, und man könnte argumentieren, dass sie ja die Fehler abgestellt haben.
Ja.
Also die beiden Gegentreffer und auch schon die Situation in der 39. Sekunde, das ist alles einfach, weil sie zu lange überlegen, was sie jetzt mit dem Ball machen gegen das Pressing. Und dann trifft Böse zweimal eine falsche Entscheidung. Der Fehler von Steuerwald, der geht nämlich auch schon auf Böse, weil sie da den Ball sich auf die falsche Fußseite legt und dann umswitchen muss, dann einen zu schlechten Pass spielt und dann spielt Steuerwald den Fehlpass. Und das hat man so nicht mehr gesehen, obwohl Leverkusen weiter gut angelaufen ist. Und was ich interessant fand, war, aus Leverkusener Sicht, jetzt schon zum zweiten Mal sehen wir ein Problem auf der rechten Seite. Problem, es waren unterschiedliche Spielerinnen, weil Carlotta Wamser hat diesmal links gespielt, diesmal war es Marino Gonzalez und Grant, die beide auf der rechten Seite unglaubliche Probleme mit Tomke Schneider und Naika Reisner hatten. Und das war was ich bei Unioner Seite auch dann wiederum bemerkenswert fand, dass sie das gemerkt haben. Reisner mit ihrem Beinschuss und dann dem dadurch eingeleiteten Angriff. Ich glaube, das war so die erste größere Chance nach dem 0-2. Und dass sie dann gemerkt haben, ja gut, das spielen wir jetzt weiter. Wir spielen jetzt so lange über links, bis Leverkusen dafür eine Lösung findet. Und erst dann schauen wir mal, was wir sonst noch so machen können. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen, also stimmt natürlich alles, was du gesagt hast, aber ich würde schon auch eine Qualität da drin erkennen, dass du es schaffst, gegen ein so gutes Leverkusener Team nicht nur zurückzukommen, fast, ja sogar bis zum Ausgleich, sondern auch deutlich individuell überlegen zu sein. Also Tomke Schneider, ich meine, ihr wird dann dieses vermeintliche Tor noch zugeschrieben, weil sie, mach mal ein Sternchen dran, aber die hatte wirklich ein fantastisches Spiel gemacht und mit ihr wurden dann auch alle anderen besser. Das habe ich von einem Aussteiger so auch noch nicht oft gesehen.
Nee, ich sag ja, also einen Unentschieden hätte ich jetzt auch nicht ungerecht gefunden, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, ich glaube, wie gesagt, dass das auch kommen wird. Aber man muss natürlich diese Fehler dann abschalten und dann auch die Punkte machen. Also bis jetzt haben sie ja noch keine 3 Punkte eingefahren, hätte ich jetzt fast gesagt. Das muss ja dann erst noch kommen. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass Union drinnen bleiben wird. Ne? Aber das ist jetzt so eine.
Ja, und ich fand es interessant, dass Union auch einen taktischen Zugriff hatte. Interessanterweise haben sie es gar nicht so oft ausgespielt. Aber du spielst ja gegen ein flaches 4-4-2 und wir haben bei Leverkusen gesehen, da spielen die sehr flach gegen den Ball, so wie gegen Bayern. Da sind sie relativ, also einfach alles sehr, sehr schematisch. Und Union hat es in 3-4 Situationen in der ersten Hälfte geschafft, eine Überzahl im Zentrum zu bekommen, was ja relativ einfach geht, weil es muss nur eine Sechserin mit rein, eine der Schienenspielerinnen reinziehen oder eine der Stürmerinnen zurückkommen. Alles davon ist passiert. Und dann hatten sie in 3-2 im Zentrum. Komischerweise haben sie es, also einmal haben sie es versucht auszuspielen, da hat dann Stäbel gerade noch den Fuß dazwischen bekommen und die anderen beiden Male haben sie es gar nicht so wirklich ausgespielt, weil sie irgendwie diesen Flügelfokus hatten, weil es einfach so gut lief, glaube ich, für Reisner und für Schneider und auch Orschmann ist dann immer mal wieder mit raus auf dem Flügel. Aber das fand ich interessant und ich habe noch überlegt, wie wird da jetzt Leverkusen drauf reagieren in der Pause? Und ehrlicherweise, so wirklich haben sie nicht drauf reagiert. Sie waren einfach ein bisschen besser in den direkten Duellen im Zentrum und dann wurde es nicht mehr so ein Riesenthema. Also einmal hatte Piljic noch einen kleinen Ausflug mit drin, der nicht gepasst hat. Aber Kögel hat dann einfach sehr viel geholfen, so wie gegen Bayern auch. Da haben sie das Zentrum ja sehr, sehr, sehr gut dicht gemacht. Und dann war das weg. Aber das fand ich interessant. Und auf der anderen Seite zeigt es ja aber auch eine Qualität von Leverkusen. Also sie haben dieses Spiel gewonnen und sie haben es ja auch nicht unverdient gewonnen, denn wenn du so jemanden wie Carlotta Wamser dir auf links stellen kannst, dann kann Carlotta Wamser im Ball stoppen und ehrlich gesagt erst noch ihre Steuererklärung machen und dann aber einen wunderschönen Schlenzer in den Winkel. Und da können wir natürlich jetzt auch über die Defensive von Union sprechen. Ich würde aber viel lieber die Schönheit dieses Tores feiern. Und das ist ja auch Leverkusen, oder Jule?
Das ist auch Leverkusen. Das war das Tor, was ich nicht gesehen habe.
Ach so, ach Gott, ach stimmt. Entschuldige,
da habe ich
bitte,
das Kind ins Bett gebracht.
Es war wirklich schön, da hast du was verpasst.
Wollte ich jetzt auch nicht schreien, komm, Wächter. Ich muss das wieder. Das war, die anderen Tore waren auch schön auf ihre Art. Nein, Quatsch.
Ja, also vielleicht
dann
kann
ich... Da hatte ja schon was, wie sie dann so versucht hat, das noch so rauszu und dann eigentlich aus meiner Sicht gemacht hat. Ich finde auf jeden Fall, Leverkusen hat Qualität, ne? Ich fand, es war ein sehr gutes, unterhaltsames Spiel, muss man einfach sagen. Und Leverkusen hat es dann ja auch über die Zeit gebracht, muss man sagen. Vielleicht so ein bisschen Glück, ne? Wie gesagt, die ersten beiden Tore, aber die musste dann ja auch so machen, ne? Und gut, das erste Tor musste und auch das zweite Tor musste so machen und so. Das Glück ist ja dann mit den Tüchtigen, ne, finde ich.
Ja, und in dem Fall auch wirklich, denn dann kann ich dir noch kurz den Kontext zu diesem schönen Schuss geben. Das entsteht alles aus einer Rückwärtsbewegung von Vanessa Fodala, die eben so einen ungenauen Rückpass erzwingt von einer Unionerin. So wird dann der Ball gewonnen. Ich glaube, Christine Kögel gewinnt ihn. Dann ist es so ein bisschen eine Halb-Flipper-Aktion, aber am Ende landet eben der Ball bei Wamser. Die legt ihn sich zurecht und schlänzt ihn wunderbar rein. Und deswegen Glück des Tüchtigen würde ich da nochmal unterstreichen. Wunderschöner Schuss am Ende. Am Anfang steht aber eine Pressing-Aktion, die eben Union in Bedrängnis gebracht hat. Und dann hat halt Union einen kleinen Fehler gemacht, der wäre noch dreimal korrigierbar gewesen. Aber ja, wirklich Glück des Tüchtigen. Und zeigt ja auch, Martin, was wir am ersten Spieltag schon von Leverkusen gesehen haben. Die können auch, also das ist spielerisch gut, das ist aber auch von allen anderen Skills, die man so haben muss, auf dem Feld gut.
Finde ich auch, ja. Sehr diszipliniert. Sie haben jetzt, glaube ich, auch mit Fudala dann nochmal ja ein Stück dazu bekommen, das vielleicht noch gefehlt hat. Dass vielleicht auch RB fehlen wird, noch zum Spiel, Nachtrag zum Spiel von vorher, könnte ich mir vorstellen, 10 Tore letzte Saison, sie hat es ja jetzt schon gezeigt. Ja, absolut, also ich glaube, diese Mannschaft ist einfach in der letzten Saison durch diese Leistungen, die sie auch gezeigt haben, sehr zusammengewachsen, die haben alle auf dem Schirm, was sie zu tun haben, Roberto Petzold gibt denen das mit, macht das auf eine sehr coole Art und Weise, wie ich finde. Er kommt ja auch aus einem frauengeprägten Haushalt, hat irgendwie selbst 2, 3 Schwestern von seiner Frau. Seine Frau hat auch irgendwie 10 Schwestern oder seine Oma. Ich weiß, es sind auf jeden Fall nur Frauen um ihn rum. Und er hat da anscheinend echt einen super Zugang, da genau das herauszukitzeln, was er so möchte. Und die Art und Weise des Spiels, also ganz ehrlich, letzte Saison war es eigentlich so ziemlich das Schönste, was in der Bundesliga zu sehen war. Wenn Leverkusen wirklich das gespielt hat, was sie können, war es für mich der schönste Fußball in der Liga. Mit den ganzen einzelnen Charakteren auch, so unterschiedliche Christine Kögel mit einer guten Übersicht, mit einem tollen Weitschuss. Dann natürlich die 2 Stürmerinnen vorne drin, Kramer und Kara. Dahinter hattest du William Stottier, die dann in der Rückrunde nicht mehr so gefragt war, aber in der Hinrunde auch einfach da super mit dabei war. Ja, da ist einfach spielerisch was zusammengewachsen. Und wenn du zum ersten Saisonspiel in die Allianz Arena fährst, vor fast 60.000 spielen musst und mit so einem Selbstvertrauen und so einem Selbstverständnis da auftrittst, dann zeigt das ganz eindeutig, dass da was zusammengewachsen ist. Deswegen, ich habe die ziemlich dick auf dem Zettel, muss ich sagen, für diese Saison. Es war jetzt dann doch heute knapper, als ich es mir erwartet hätte, aber auch schon oft natürlich besprochen, Union kein normaler Aufsteiger und einfach auch eigentlich eine gestandene Bundesligamannschaft auf dem Feld, Erst-Bundesligamannschaft bei Union auf dem Feld mit den ganzen Spielerinnen, die da im Kader stehen. Nee, von dem her, also mit Leverkusen ist zu rechnen und da freut mich auch total. Also da bin ich wirklich, kann ich mich richtig, richtig freuen mit denen, wenn so ein Fußball belohnt wird.
Wenn jetzt noch ein paar mehr ZuschauerInnen kämen, aber auch das kann sich ja vielleicht noch entwickeln. Und kurzer Faktencheck zu Roberto Petzold. Er hat 3 Töchter, 1 Schwester, 15 Cousinen und 8 Tanten.
Ja bitte, da haben wir es doch. Da kann man mal durcheinander kommen, oder?
Hast du mich gefragt, dass du das so schnell gewusst hast, oder?
Das habe ich neulich irgendwo gelesen.
Ich könnte das selber nicht so schnell sagen.
Na, ich habe das jetzt aus meiner Saisonvorbereitung von vor 2 Jahren rausgesammelt. Da habe ich mir
das
aufgeschrieben. Ja, klar.
Du hast den Fact natürlich schon wieder viel länger auf dem Schirm als ich. Ich habe es tatsächlich erst, ich glaube, in der Recherche aufs Eröffnungsspiel irgendwo gelesen.
Ich glaube, ich habe es damals in der Saisonvorschau schon gesagt, aber vor 2 Jahren eben. Deswegen konnte ich das jetzt hier nochmal wiederholen. Wir haben ja auch neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen.
Nee, ist cool.
Aber ich glaube, man kann sagen, dass sowohl Union als auch Leverkusen Lust auf mehr gemacht haben. Ja. Ne? Also ich habe denen gerne zugeguckt und ich glaube, das wird sich noch durch die Saison tragen.
Einfach. Da wären wir wieder bei
die beiden guten Fußball spielen und auch gewillt sind, das zu zeigen.
Da wären wir wieder bei den oder dem Spiel, das vielleicht an diesem Wochenende nicht ganz so gut war. Ich glaube, da können wir wirklich froh sein, wenn wir so Mannschaften wie Union und Leverkusen mit dabei haben.
Aber wirklich, das war wirklich ein tolles Spiel, inklusive noch mit Wetterkapriolen, da hat der Herbststurm einmal schon durchgefegt für 10 Minuten in diesem Spiel, also war wirklich alles mit dabei, inklusive horizontalem Regen. Für Leverkusen geht's jetzt dann zum ersten FC Nürnberg und der erste FC Union wird dann zu Hause an der Alten Försterei gegen die SGS Essen antreten am nächsten Spieltag. Und damit kommen wir zu dem Wolfsburg-Spiel, auf das Martin vorhin schon so ein bisschen vorausgeblickt hat. Das habt ihr beide sehr eng verfolgt, aus unterschiedlichen Gründen. Ich fasse mal kurz die Fakten zusammen. Minge trifft Volley aus 14 Metern in der 42. Minute, aber Jena kann ausgleichen durch Jaron, die Dijkstra ziemlich verlädt und dann wirklich mit einer Eiseskälte ins lange Eck schießt. Das war wirklich hervorstechend. Wolfsburg tut sich sehr schwer und erst in der 82. und der 87. Minute schafft man es dann, sein Geburtstagsspiel zum 80-jährigen Bestehen des Vereins dann auch siegreich zu gestalten. Erst durch einen abgefälschten Schuss von Sikai und dann durch einen verunglückten Rückpass, den Bärenstein erdribbelt, die Torhüterin Hanna Etzold umdribbelt und dann eben mit einem Expected Goals Wert von 0,98 ins leere Tor schießt. Martin, du darfst mal gerne beginnen. Jule darf dann sehr gerne auch mit einsteigen.
Ja, unbedingt.
Warum tut sich denn Wolfsburg so schwer?
Also gestern war es einfach extrem leicht ausrechenbar, was sie gemacht haben, weil fast alles über die linke Seite kam, weil eigentlich fast nur Levels und Zickai, also Levels als Linksverteidigerin und Zickai als Linksaußen, ja, Normalform hatten und auch Dinge initiiert haben. Endemann auf der anderen Seite ist eigentlich vollkommen wirkungslos geblieben bis zu ihrer Auswechslung. Und von dem her waren sie einfach zu leicht ausrechenbar. Und da war dann auch eben nichts mit viel Ruschieren oder so. Endemann mal auf links aufgetaucht, Zicker mal auf rechts, habe ich so nicht beobachtet. War sehr statisch, fand ich. Sehr viel einfach positionsgetreu. Und dadurch, dass auf der rechten Seite nichts los war, weil Endemann einfach keinen guten Tag erwischt hat oder hatte, war es einfach sehr leicht auszurechnen. Soll nicht die Defensivleistung von Jena schmälern. Die haben es, wie auch schon in der ersten Hälfte, am ersten Spieltag gegen Hoffenheim, finde ich, sehr gut gemacht. Waren einfach total diszipliniert, haben auch immer wieder das Zentrum und vor allen Dingen auch die Ballnähe extrem verdichtet. Also in Ballnähe waren immer 5, 6 Jenaer Spielerinnen und es war tatsächlich auch sehr schwer für Wolfsburg, da irgendwie was zu kreieren. Aber da hätte es halt dann eben unbedingt auch noch diese Alternative auf der anderen Flügelseite gebraucht, um da zumindest mal ein bisschen Unordnung reinzubringen in das wirklich sehr gute, organisierte Netzwerk da hinten drin, was sie sich da aufgebaut hatten. Und dementsprechend glücklich für Wolfsburg, muss man tatsächlich sagen, hinten raus, weil du hast es gesagt, das 2-1 war ein abgefälschter Schuss. Wenn da Stresser nicht dort steht, wo sie steht, geht er wahrscheinlich in die Arme von Edzold, dieser Abschluss von Zicay. Und das andere war halt ein kleiner Fehler von Bonsu oder ein Missverständnis mit der Keeperin, kann sehen, wie man will, eher ein Fehler von Bonsu, die aber ein super Spiel gemacht hat. Und dann war es ja Formsache für Bärenstein. Also im Endeffekt waren das auch nicht zwei Dinger, die sie sich dann total erarbeitet hätten durch spielerische Klasse, sondern was man dann noch sagen kann, ist, der Wille war da. Sie haben es versucht, über die komplette zweite Hälfte das Tor zu erzielen und sind dann halt etwas glücklich vielleicht belohnt worden.
Und jetzt ist dann die Frage, Jule, wie bewerten wir denn das? Denn bei diesem großen Umbruch, der Größe des Umbruchs beim VfL Wolfsburg, scheint es ja auch angemessen, dass das jetzt nicht von Anfang an gut funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich in der letzten Saison schon ganz ähnliche Probleme gesehen, wenn auch zum Teil mit anderen Spielerinnen. Wie ist denn da dein Blick drauf?
Ja, ich habe schon wieder Puls bekommen gestern. Weil das Spiel gegen Hamburg hat man ja auch schon so hergeschenkt, wo man dachte, oh Gott. Und eigentlich ist das ja mal gegen den HSV und jetzt gegen Jena sind ja eigentlich so Punkte, die man schon haben sollte, muss, ne, wenn man irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit den ersten drei Plätzen der Bundesliga zu tun haben möchte, also möglichst mit eins, aber das hake ich schon ab persönlich. Sie haben uns ja letztes Jahr nochmal überrascht irgendwie, als sie dann die Bayern besiegt haben und da irgendwie doch so einen Lauf hatten und dann ging es hinten raus wieder zu. Ja, es ist halt der Umbruch. Sie sind, ist ja eigentlich alles schon gesagt worden, sie sind zu leicht ausrechenbar. Das wirkt sehr statisch. Also diesen Flow, den man bei manchen anderen Spielen gesehen hat, da dachte man, hat man jetzt nicht so gefühlt. Und ist natürlich jetzt auch schwierig. Wolfsburg hat ein bisschen Probleme, eigentlich alle haben Probleme gegen so tiefstehende Gegner wie Jena. Die haben das ja auch gut gemacht. Aber ja, da muss man natürlich dran arbeiten. Ich weiß nicht, wie. Ich mag den Stefan Lerch, ne? Er hat uns ja auch viele schöne Jahre geschenkt damals. Weiß nicht, ob da man muss ja nicht immer so undankbar sein, aber ich persönlich hätte jetzt so eine neue Lösung irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen präferiert. Ich weiß auch nicht, ob der Herr Kellermann nur so 2, 3 Leute in seinem Büchlein hat oder so.
Da steht auch nur ein Spieler drin.
Wir haben gesprochen über die Spieleragenturen. Ja. Das war mir vorher nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber er kennt ja auch nur so 2, 3 Trainer offenkundig.
Aber ist dieses Argument mit dem Umbruch nicht auch nur so halb tragbar, wenn in der Startformation nur 2 Neuzugänge stehen? Ja, und eigentlich der Rest seit mindestens einem, eher 2, 3 Jahren zusammenspielt? Weiß ich dann nicht, ob wir das dann wirklich darauf anwenden können, weil die Neuzugänge sind noch nicht so, also außer Zicay und Levels, die wieder von Anfang an gespielt haben, sind noch nicht so integriert sportlich in die Mannschaft. Also Stefan Lerch hat es auch auf der Pressekonferenz vorm Spiel gesagt, das ist ganz normal, die kommen alle aus dem Ausland, das ist ein neues Umfeld, die müssen sich hier erstmal dran gewöhnen, das wird ein bisschen dauern, aber sie bieten sich alle an und sie werden alle ihre Chancen kriegen. Aber im Endeffekt ist es jetzt eine Mannschaft gewesen auf dem Feld mit vorne drin Endemann, Hut, Pop, dahinter Minge und Sherland, die spielen jetzt nicht erst seit gestern zusammen.
Das ist richtig, absolut. Aber gut, man hat natürlich den Umbruch halt weniger Tiefe auch, ne, so ein bisschen insgesamt, ne. Also vielleicht würde er gerne wechseln, aber wenn er sagt, das geht halt noch nicht, weil die Leute noch nicht so sind. Man hat ja auch wichtige Leute wie Brandt jetzt verloren, ne, die natürlich, finde ich, schon immer oft einen Unterschied gemacht hat. Also auch gerade in so ein Umfeld, wo die Leute ein bisschen schwieriger reingekommen sind, sage ich mal, in die entsprechende Zone. Das fehlt aus meiner Sicht schon so ein bisschen. Ne? Also das Hindemann hatte gestern nicht so den dollsten Tag erwischt. Kann ja passieren, ist jetzt nicht so dramatisch, finde ich. Aber ich hoffe, dass sie sich stabilisiert und dann zumindest wieder ein bisschen dass man nicht immer so Angst haben muss. Andererseits ist natürlich jetzt auch, also was mich ja immer ärgert, dass die Bayern das nicht haben, ne? Nur Wolfsburg oder Frankfurt oder was weiß ich. Sonst würde ich das gar nicht so schlimm finden, weil es ist ja tendenziell auch schön, wenn man das Spiel guckt und dann nicht sofort irgendwie nach einer halben Stunde ausschaltet, weil es schon irgendwie 4-0 steht und man schon nach 20 Minuten weiß, wie es ausgeht und so. Und hier wusste man offenkundig das auch nicht. Also ich nicht auf jeden Fall. Und dass man so ein bisschen schwitzen muss und dass es wie in Hamburg dann auch mal nicht klappt. Das ist ja generell schön, ist halt doof, wenn die anderen das nicht mitmachen. Ich finde das natürlich jetzt, wie gesagt, ist ja für die Liga gut, ne? wenn Mannschaften wie Jena das schaffen, einfach da so gegenzuhalten, dass das so lange so offen ist, dass man das Gefühl hat, okay, die nehmen jetzt einen Punkt mit einfach aus Gesicht. Und das war ja lange Zeit nicht so. Das war schon so, dass Wolfsburg und auch Bayern ganz selten da irgendwie gestolpert sind. Und jetzt ist das häufiger. Also leider insbesondere bei Wolfsburg, muss ich leider sagen. Ja, was kann man da machen? Also ich hoffe, dass es sich dann ein bisschen stabilisiert, dass die Neuzugänge da mehr reinfinden und dass er dann vielleicht auch so ein bisschen variabler ist und vielleicht ein paar Überraschungsmomente hat. Und wir haben ja jetzt nun auch dieses bald beginnt die Champions League und dann muss man gucken, ne? Dann ich will nicht sagen, da macht. Also ich glaube, nach so einem Umbruch ist so eine Doppelbelastung jetzt auch nochmal extra schwierig, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Weil man hat das Gefühl, es läuft nicht so und dann hat man auch noch bald irgendwie jede Woche englische Woche.
Ja, dann muss man immer 6-mal durchwechseln. Das haben wir ja vorhin schon im Eintracht-Segment.
Ja, das ist
so festgelegt.
Ganz super geklappt, ne? Nico Arnaut ist mega Trick.
Genau. Ich meine, diese Umbruchfrage, das könnte man jetzt natürlich tot diskutieren, weil du könntest auch sagen, mit Stina Johannes, mit Camilla Küwe in der Innenverteidigung, auch Schielland hat nicht so viele Spiele gemacht. Aber ich glaube, da sind wir jetzt in den Details. Ich glaube, was eher das Problem ist für den VfL, ist, dass die Probleme sich so ähnlich sind. Also, dass die Passwege wieder viel zu lang sind in der zweiten Hälfte, dass es viel zu ausrechenbar ist, wo der Ball hinkommt, auch weil die Passwege so lang sind. Du hast immer noch mal eine Millisekunde mehr Zeit, in diese Richtung zu verschieben, dass eben auch jemand wie, also letztlich hängt es dann wieder an Spielerinnen wie Hut, die einfach alles reinwerfen, die wieder überall auf dem Feld ist und die hat dann eben auch die 2-3 Aktionen, wo dann letztlich auch die Chance bei rauskommt, an deren Ende dann Zika den abgefälschten Schuss hat, zum Beispiel. Es hängt auch viel an der Alex Popp, auch wenn die nur 38 Ballkontakte, also gar nicht so gut eingebunden war, aber wir alle wissen, eine Alex Popp im gegnerischen Strafraum, das ist Alarmstufe Rot für alle Verteidigerinnen und allein das beschäftigt die schon mal. Aber ich glaube, das ist das, was es so ein bisschen kritisch macht beim VfL, dass man den Eindruck hat, die Probleme sind die alten, diejenigen, die Probleme lösen, sind eigentlich auch noch die alten, jetzt in Anführungszeichen, nicht despektierlich gemeint. Und die Frage ist, wann wird's denn mal nachhaltig besser? Hast du eine Antwort drauf, Martin?
Also zunächst mal wollte ich noch sagen, Alexandra Popp hat aber tatsächlich auch sehr Pech gehabt, dass sie nicht in der Statistik gelandet ist, nur mit den 37 Ballkontakten und nicht mit einem Tor. Das war schon sehr kurios, sie hat natürlich diese totale Präsenz auf dem Rasen und war ja auch voll drin und du hast gemerkt, so es stresst sie gerade total, teilweise wie so ein Rumpelstilzchen rumgehüpft nach Schiedsrichterinnen-Entscheidungen und so. Ja, was ist, also sie haben auf jeden Fall die Spielerinnen, um das auch wieder, sie haben mit diesen Spielerinnen sehr, sehr gute Spiele absolviert, die sie da jetzt auf dem Feld haben. Zikai passt, finde ich, gut in diese Mannschaft. Also die kann ihnen sicher gut tun. Also sie haben da jetzt keinen großen Qualitätsverlust. Behrenstein hat ja nicht mal von Anfang an gespielt. Das dürfen wir auch noch nicht vergessen. Die ist ja da normalerweise auch noch mit dabei. Also ich würde jetzt da mal nicht alles schwarz malen. Die kommen mit Sicherheit wieder in eine Spur und in der dann auch diese Abläufe einfach wieder sicherer sind und in der sie sich selbst auch wieder sicherer sind und dann klappt das auch alles wieder besser. Dann hast du vielleicht auch einfach mal in dem Fall jetzt halt einen Gegner, wo der Auftrag ganz klar war, wir möchten hier gerne ein 0-0 mitnehmen. Im Idealfall nehmen wir hier 0-0 mit. Oder wir kassieren vielleicht eins und schaffen es irgendwie eins zu machen. Aber mehr war einfach aus jener Sicht nicht drin. Das heißt, sie haben sich auch wirklich nur auf diese Aufgabe verteidigen konzentriert und haben das, finde ich, sehr gut gemacht und haben es Wolfsburg dadurch auch sehr schwer gemacht. Wolfsburg wird auch wieder auf andere Mannschaften treffen. Lass es RB sein, lass es dann Leverkusen sein. Da werden sie dann auch wieder mehr Räume kriegen. Da schauen diese Spiele auch wieder ganz anders aus. Hoffenheim, was weiß ich. Natürlich müssen sie aber trotzdem gegen Mannschaften wie Jena, die sich hinten reinstellen, irgendwo eine Lösung finden. Aber wie gesagt, also ich bin der Meinung, dass die das durchaus drin haben und dass sich da dann solche Geschichten wie Passlängen oder Passstaffetten oder wie auch immer wieder einspielen werden. Also bin ich eigentlich relativ guter Dinge.
Das hören wir gerne.
Ja.
Allein mir fehlt der klar. Also ich glaube schon, ich meine, ist natürlich immer noch eine super Mannschaft. Ich glaube schon, dass man oben landen wird, aber nicht so hoch, wie ich das jetzt gerne hätte. Ne?
Und ja, aber da wird wahrscheinlich nicht, da soll keiner landen, oder?
Also da wird keiner landen, das muss man leider so sagen. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass andere dann noch dazwischen kommen. Aber gut, das ist dann so. Aber man ist halt weiter weg von dem Niveau, was man mal hatte. Das muss man einfach so sagen. Das hat ja so kontinuierlich abgebaut. Und
ja, und es hätte natürlich schon extrem bitter werden können. Wenn sie jetzt wirklich unentschieden gespielt hätten, würde ich nicht wissen, was da los ist. Also man kennt ja die Gemengelage in Wolfsburg. Da ist natürlich totale Erwartungshaltung da, alleine aus der jüngeren Vergangenheit. Und zwei Remis gegen zwei Gegner, die man eigentlich schlagen muss zum Auftakt, will ich nicht wissen, was da los gewesen wäre dann. Von dem her muss man es eigentlich fast jetzt so mitnehmen als Wolfsburg. Puh, das ist jetzt nochmal gut gegangen. Und ab jetzt guck mal weiter, dass wir nicht wieder in so eine Lage kommen.
Und was, Martin, nimmt dann Jena aus diesem Spiel mit, deiner Meinung nach?
Ich würde als Jena aus diesem Spiel mitnehmen, dass man wirklich, mich hat ja gewundert, diese Aussage von Florian Kester nach dem Spiel gegen Hoffenheim, dass er dann wirklich sich nach diesem Spiel, dass er dann am Ende absolut verdient 1-4 verloren ging, sich hinstellt. Wobei, eigentlich wundert es einen nicht. Es ist natürlich genau das, was ein Trainer machen muss. Er stellt sich hin und sagt, diese Mannschaft hat die Qualität, in der Bundesliga den Klassenerhalt zu schaffen. Okay, Steinmeier, können wir kurz rausschneiden, oder? Es ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass er das gemacht hat. Nichtsdestotrotz war es halt in diesem Hoffenheim-Spiel nicht so zu erkennen. Also da, es war eher so, dass man sich dachte, okay, diese Aussage ist eher mutig nach so einer Partie. Aber nach diesem Wolfsburg-Spiel würde ich sagen, diese Erkenntnis kannst du absolut mitnehmen. Also du kannst auch als Karl-Zeiss Jena dieses Jahr in der Bundesliga definitiv bestehen. Und zwar, wenn du gegen die anderen Gegner auch so verteidigst wie jetzt gegen Wolfsburg, weil dann kriegst du keine drei Gegentore, dann kriegst du vielleicht eins und dann kannst du selber eins machen oder zwei und nimmst Punkte mit. Und was vielleicht auch noch, aber da müssen sie ja definitiv dran arbeiten, es waren immer mal wieder Möglichkeiten da, auch gegen Hoffenheim eine Umschaltsituation zu starten. Sie haben es viel zu selten geschafft. Das liegt an der miserablen Passquote, die ist 57%. Das geht natürlich nicht in der Bundesliga. Wenn du schaffst, diese Passquote jetzt auf 70% oder sowas hochzufahren und das auch in Situationen, in denen es ums Umschalten geht, dann kannst du dadurch auch mehr Chancen kreieren und auch mehr Tore erzielen. Also da finde ich, ist ein ganz klarer Punkt auch für Jena, wo man sagt, da müssen wir jetzt ansetzen. Der defensive Part ist voll okay. Wir hauen uns alle rein. Wir haben diese Fünferkette, mit der fühlen wir uns sicher. Mit der können wir auch gegen Wolfsburg bestehen, wenn alles gut geht. Aber wie schaffen wir es jetzt auch noch dauerhaft Gefahr, immer wieder punktuell übers Spiel hinwegzusetzen? Das ist, glaube ich, jetzt der klare Auftrag für Karl-Zeiss Jena.
Ja, glaube ich auch.
Aber ich finde es ja gut, das gilt eigentlich für fast alle, also auch für die Aufsteiger, dass es jetzt, früher gab es immer so ein, zwei Teams, die so weg von allem waren sozusagen, dass da gar nichts ging. Und das hat man jetzt nicht. Also Jena hätte fast Punkte mitgenommen in Wolfsburg sogar. Der HSV hat da Punkte bei sich gelassen sozusagen. Also es gibt immer nur wirklich Wolfsburg. Und, die haben schon immer... Man hat schon bei vielen das Gefühl, da geht immer was, ne? Also es gibt ja so, so Teams, wo du wusstest, ne, oder auch letztes Jahr, Turbine Potsdam, muss man leider sagen, ne, wo die Leute hingefahren sind und da hast du irgendwie eine hohe Chance gehabt, dass du was mitnimmst, ne? Und das Gefühl hat man jetzt weniger, finde ich jetzt persönlich, dass man, dass es da so spezielle Clubs gibt, wo du weißt, okay, kannst du irgendwie mit planen oder was weiß ich. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das ist offener,
das ist
sagen
super,
wir mal so.
Ja.
Auch beim ersten Spieltag, ich muss jetzt hier mal meine Frau in die Pfanne hauen, die hat 0 Punkte beim Tippspiel gemacht. 0 Punkte, weil sie jedes Mal so scheiße getippt hat. Also, und Schöne Grüße. das zeigt ja schon, dass es nicht mehr so ausrechenbar ist, also so bei vielen Mannschaften irgendwie, wie es mal früher war.
Das stimmt allerdings. Ja. Also, das war das Spiel zwischen Wolfsburg und Jena für die
Wolfsburgerin. Darf ich ganz kurz reingrätschen zu diesem Spiel noch? Ich muss noch zwei Sachen sagen, die ich gerne loswerden möchte zu diesem Spiel, die vielleicht auch jetzt gar nicht, also eine schon, aber das andere gar nicht so mit dem Fußball zu tun haben. Erstmal muss ich sagen, ich bin kein großer Fan von so Folklore im Stadion, dass man da irgendwie so eine Blaskapelle hinstellt, wie damals Unterhaching, als die in der Bundesliga gespielt haben oder so. Aber ich fand diese Big Band-ähnliche Kombo, die da beim VfL Wolfsburg-Spiel gegen Jena im Stadion gespielt hat, fand ich mega. Also als die Pause losging und dieses Jazz-Swing-Ding da auf einmal losging, dachte ich mir, okay, Stadion-DJ, was ist los mit ihm heute? Und dann kam die Bildeinblendung, dass es eine Liveband war. Das fand ich sehr, sehr geil. Einfach nur noch einmal kurz Props raus an diese Band, was auch immer das für eine war. Und das Zweite, was ich noch dazu sagen möchte, danke, dass ich darf, Carl Zeiss Jena, habt ihr euch mal das Auftaktprogramm von Carl Zeiss Jena angeschaut? Und darf man mal eigentlich nachfragen, was mit den Spielplanmachern eigentlich los ist, denen so einen Auftakt zu geben? Am ersten Spieltag spielen sie gegen Hoffenheim, dann müssen sie nach Wolfsburg, am dritten nach München, am vierten kommt Union, also der beste Aufsteiger, potenziell beste Aufsteiger, und am fünften müssen sie nach Frankfurt. Was soll das? Also das wollte ich, das war mir jetzt persönliches Anliegen, das einmal kurz rauszuschreien, weil ich das so schreiend unfair finde, dass Jena so ein Auftaktprogramm bekommen hat. Irgendeine persönliche Abneigung muss doch da gegeben haben, oder?
Also wahrscheinlich.
Es ist beim Spielplan auch wieder, ich weiß, dass wenn ich jetzt beim DFB nachfragen würde, würde ich für jede Partie dann eine lange Argumentation bekommen, aber es ist irgendwie komisch. Du hast dieses Jena-Auftaktprogramm, du hast die Doppelspieltage vom HSV, die sie verhindern wollten, deswegen tauschen die sie jetzt schon irgendwelches Heimrecht, was der DFB nicht mitbekommen hat, deswegen stimmt dann die Einblendung nicht und so weiter und so fort. Und du hast irgendwie das bayerische Derby, hast du am Mittwoch oder Donnerstagabend. Also man hat Fragen. Union hat das letzte Spiel bekommen vor am letzten Schulferientag. Also ja, irgendwie vielleicht dann doch KI.
Ich merke schon, wir sind in derselben Spur, was das angeht.
Ja, aber wirklich absolut. Also, ihr habt's gehört. Jena darf jetzt dann oder muss jetzt dann zum FC Bayern. Wolfsburg wiederum wird beim ersten FC Köln antreten. Und der erste FC Köln, der ist auch einer von zwei Protagonisten unseres nächsten Spiels, auf das wir blicken wollen. Das fand in Freiburg statt. Und in der ersten Hälfte, da gelingt dem SC offensiv wenig bis nichts. Mit 3-14 Schüssen geht es in die Halbzeit. Und nicht nur angesichts der Statistik ist es aus Freiburger Sicht sehr glücklich, dass es 0-0 steht. In der zweiten spielt dann Freiburg etwas verbessert, aber es braucht trotzdem einen Freistoß zum 1-0. Fobian findet Firmly und die köpft ein. Und am Ende ist das dann tatsächlich der Endstand. Der SC gewinnt ein Spiel gegen den ersten FC Köln. Der FC steht bei 0-3 Toren nach zwei Spielen. Und das, obwohl man eine Reihe von Chancen hatte. Wie ist das, Martin, zu bewerten, deiner Meinung nach?
Also es ist ja immerhin schon mal, finde ich, positiv zu bewerten, dass die Chancen da waren für den ersten FC Köln. Also, weil es ist ja im Grunde jetzt jede Spielzeit so gewesen. Vor der Saison stehen sie eigentlich durchaus so auf dem Zettel fürs relativ gesicherte Mittelfeld. Es heißt dann immer, ja, der Kader ist super, die haben da echt gut sich verstärkt. Da ist diese Saison was drin, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und dann ist es jedes Jahr dann doch wieder aufs Neue sehr knapp gewesen für Köln in der Bundesliga von dem her und teilweise halt auch wirklich mit sehr harmlosen Auftritten, offensiv extrem leicht ausrechenbar und überhaupt nicht gefährlich. Von dem her ja schon mal vielleicht einen Schritt nach vorne sogar, dass jetzt mal die Chancen zumindest da waren, dass es 0 Tore sind nach 2 Spielen. Ja, es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, warum da nicht mehr kommt, wenn eigentlich doch es vor jeder Saison heißt, dass jetzt doch mal die Saison endlich vom 1. FC Köln.
Kann es vielleicht sein, Jule, dass da so ein bisschen die Stoßstürmerin fehlt? Also wenn ich mir angucke, Jessen auf dem Papier im Zentrum, aber eigentlich über den linken Flügel, hatte oft so einen diagonalen Weg in den Strafraum rein. Achczynska ist dann eigentlich diejenige gewesen mit den meisten Offensivaktionen. Und will jetzt keiner der Spielerinnen zu nahe treten, aber so eine klare Mittelstürmerin sehe ich da nicht.
Das ist richtig, da, wobei mir Jessen schon ganz gut gefallen hat. Da fehlt so eine Stürmerin und irgendwie fand ich jetzt auch viele Offensivbemühungen. Und ich fand sie offensiv eigentlich auch deutlich besser als Freiburg. Waren irgendwie ein bisschen einfallslos im Echtzeit. Ich habe mir bei diesem Spiel nach 20 Minuten aufgeschrieben, hier fehlt gar kein Tor, auf gar keinen Fall. Ich hätte Unrecht, das gebe ich leider zu, aber ich finde, gar kein Tor wäre gerechter gewesen. Ne? Also das war schon... ich fand es ja einfach, sie kamen zwar irgendwie gut nach vorne irgendwie, aber dann hört es eigentlich immer im Prinzip sofort auf, genau. Also man hatte keine vernünftige Schussposition. Also Laura Benkrath, die hätte schon gut gehalten, aber sie hatte jetzt auch nicht so richtig permanente Paraden, die sie liefern mussten, die unglaubliches Geschick erforderten, sondern im Prinzip Gefühl schoss man immer so auf die Mitte und natürlich war da jemand oder was weiß ich, da waren halt die ganzen Freiburgerinnen, die fand ich jetzt von der Verteidigung das auch ganz gut gemacht haben, ne, dann eigentlich alles weggehauen haben dann. Also man war einfach aus meiner Sicht zu ideenlos. Also selbst die Chancen waren immer schon so, dass man sofort gesehen hat, nee, das wird nichts. Und wenn es nicht diesen einen Standard von Freiburg gegeben hätte, wäre auch in meiner Prognose mit 0-0 hätte gestimmt. Der Freistoß, muss ich sagen, der war schon schön. Aber ich fand es hinten eine Verteidigung völlig in Ordnung von Köln. Das haben sie vernünftig gemacht. Aber es war mir einfach zu ideenlos in eigentlich allem irgendwie, was Offensivbemühungen waren. Und das ist natürlich dann schnell ausrechenbar irgendwie. Und ich weiß auch nicht, wie kommt man da hin? Eine Stoßstürmerin, anderes Personal, ein bisschen was anderes ausprobieren, aber irgendwie scheint dir das nicht zu gelingen. Nächste Woche wird es 0-0 gegen Wolfsburg, das weiß ich jetzt.
Hattest du ja schon bei diesem Spiel recht, du alte Optimistin. Ja, aber das Interessante ist ja, ich finde eigentlich, dass Köln so viele Dinge gut gemacht hat, auch auf dem Papier. Also sie haben gegen dieses 4-4-2 mit Raute gespielt beim SC, da finde ich, muss man jetzt wirklich langsam mal drüber reden, wie erfolgreich das wirklich ist, wie gut das funktioniert. Und dann ist die Frage, okay, was macht der FC dagegen? Du hast verschiedene Möglichkeiten, bei der Raute hast du auf den Flügeln generell mehr Platz. Du kannst aber auch versuchen, das Zentrum zu überladen. Und Köln spielt dann in einem 3-2-Aufbau mit Imping, die bleibt tief, also ist quasi die 3 neben Hegering und Agrisch, und Feiersinger und Vogt sind dann die 2, also die Doppel-6. Und dann hast du 2 sehr breite Zehnerinnen, also die stehen quasi links und rechts in den Räumen, die rein theoretisch neben Merit Felde frei wären. Und dann hast du eben Zawitowska und Jessen, die so ein bisschen auffüllen, sage ich jetzt mal. Und eigentlich ist das ein super Ansatz. Und eigentlich haben sie auch mit Feiersinger auf der 6 eine Spielerin, die da auch den Mut und die Passqualität hat, da mal reinzuspielen. Oder Hegering auch. Also Hegering und Agrisch haben das eigentlich auch gemacht. Eigentlich ist der Versuch, es gar nicht über die Sechserin zu machen, sondern sie passen sich den Ball so lange hin und her, bis sie sehen, okay, jetzt hat eine die Verschiebebewegung nicht mitgemacht. Zack, geht der Ball ins Angriffsdrittel. Und das hat so oft so wunderschön funktioniert. Das war wie aus dem Lehrbuch. Aber das, was danach
aber
kam.
Nur im Mittelfeld bis zum nach vorne, ja. Ne? Also, ja. Ne? Das ist, ich fand das, also im Mittelfeld war ich auch ganz das sieht ja gut, also das ist übertrieben, ne? Aber man hat schon gesagt, ja, das sieht ja gut aus, ne, wie sie so nach vorne, ja. Und dann, ich glaube, vor dem, wie ich so bei FIFA, ne? Dann denke ich mir auch, cool, ich bin vorne und denke ich mir, scheiße, wie, was drücke ich jetzt, ne? Irgendwie war es der Stern oder und so gefühlt habe, also so das Gefühl ist natürlich anders. Ne, aber dann hatten sie keine Ideen oder es hat dann nicht geklappt oder so, ne, und auch bei den Standards, das hat dann, also man hat das Gefühl, das war dann alles zu ausrechenbar oder, ne, da stand bei jeder stand eine, das hat dann einfach nicht geklappt.
Also die Zahlen dazu, Köln war 148 Mal im Angriffsdrittel und der SC Freiburg 88 Mal. Also das ist ja eben genau das, was wir meinen. Angriffsdrittel waren sie wunderbar, aber dann, was kam dann, lieber FC?
Aber, genau, aber es gab auch keine oder wenig richtig geile Torchancen von Köln. Also ich muss jetzt mal scrollen, ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben, bestimmt. Ich habe bestimmt keine aufgeschrieben. Aber es war so, dass ich gedacht habe, ne, das wird so nix, ne?
Ja, ich meine,
also Freiburg natürlich jetzt auch, ne? Das, wie gesagt, die hatten halt Glück mit dem einen Standort. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Wobei die hat noch ein, zwei gute Chancen, meine ich. Aber so diese, wo man das Gefühl hat, so eine richtige Gefahr, ne, irgendwie da schmeißen die Freiburg-Fans da ihr Getränk vor Schreck weg. Das hatte ich selten, also eigentlich nie, hätte ich jetzt fest gesagt.
Ah, doch, in der 66. Minute hattest du das. Da gab es doch diese Vierfachchance,
ja, glaube ich, am Ende. Eine echte Chance für Köln.
Erst Vogt und dann Hegering, ja, Donhauser, ja. Ich weiß gar nicht, wen ich hier noch alles habe bei FB-Refs.
Das stimmt, genau.
Vogt, Donhauser, Hegering und nochmal Vogt. Also die wurden alle dann
genau, das stimmt.
Geblockt.
Da habe ich geschrieben, Alter, ich habe sogar... Ja.
Also ganz so schlimm war es nicht. Und ich fand, das Pressing war auch gut. Also dieses, sie sind so 4-1-3-2 auf die Raute draufgelaufen, das war dann relativ fraubezogen, aber sie sind durchgelaufen auf Benkert, wenn es ging. Also wenn die in einem Winkel angespielt wurde, dass sie quasi in Deckungsschatten nutzen konnten, und das hat super funktioniert. Also von Freiburg war ja nichts zu sehen in der ersten Hälfte. Das kommt ja noch mit dazu.
Es sah ja auch gut aus, aber es hat halt nie das Gefühl gehabt, Mensch, gleich fällt das Tor.
Ja.
Okay. Also ich hatte nie das Gefühl gehabt, gleich fällt, wie gesagt, ich habe ja auch noch nur... Ich habe übrigens 3-1 getippt und ich dachte schon nach 10 Minuten, scheiße, das wird nie, also da kommen wir nie hin.
Und wie fandst du Freiburg dann? Wie fandst du Benker, Entschuldigung, Freiburg auf der anderen Seite? Weil wir haben jetzt viel über den FC gesprochen, aber dazu gehört ja auch, also dem SC ist jetzt auch nicht wirklich viel geglückt und man muss sagen, das ist ja schon ein glücklicher Sieg.
Ja, empfand ich auch so. Also sie haben es jetzt nicht verdient, habe ich, glaube ich, ein paar Mal auch schon erzählt. Ich fand, Frankfurt hat es ja noch schlechter, Freiburg hat es ja noch schlechter gemacht. Also sie sind noch nicht mal so schön nach vorne vor das Tor gekommen. Ich fand, sie hatten ein paar bessere Chancen irgendwie. Da hatte ich dann Schmitz schon so ein paar Paraden vor Augen, wo Schmitz dann auch ganz gut aussah irgendwie. Ich finde, die hat auch ein gutes, also beide, Benkert und Schmitz, haben eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Also ganz lustig, das sind ja so alte, vergessene Spielerinnen. Die mal groß, egal. Ich fand, die haben das nicht gut gemacht. Da würde ich mir jetzt ein bisschen sorgen. Also im Verteidigen schon, das haben sie ja ganz gut hinbekommen, dass Köln da jetzt kaum zum Zug kam, direkt vorm Tor. Aber so im Mittelfeld haben sie mir da nicht so gut gefallen. Und eigentlich auch nicht im Abschluss oder selten im Abschluss. Wie gesagt, das Standardtor, das war spitze. Aber ich würde jetzt als Frankfurt-Fan auch nicht,
Freiburg.
Ich als Freiburg-Fan, als Freiburg, Hauptsache Italien. Also da würde ich jetzt auch nicht die Arme hochschmeißen. Das fand ich jetzt auch eher ideenlos. Da fängt es ja schon früher an, sozusagen, das Problem, weil du hast ja schon gesagt, also sie kamen noch weniger gut nach vorne. Das hat ja Köln wenigstens hinbekommen. Dann haben sie aufgehört, aber die haben das ja noch nicht mal hinbekommen, hätte ich jetzt fast gesagt. Die haben dann irgendwie... Es wirkt auch manchmal so ein bisschen statisch, das Spiel, dadurch, dass sie das alle so wenig... Also es war jetzt kein, wenn ich jemanden gesagt hätte, welches Spiel guckst du von diesem Wochenende, hätte ich das jetzt nicht so empfohlen, sagen wir es mal so. Weil schon dadurch, dass es kaum echte tolle Chancen gab und dann irgendwie war es jetzt nicht so schön. Freiburg hat es nicht so gut hinbekommen wie Köln, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, und ich habe es ja schon angedeutet, ich finde, dass über dieses 4-4-2 mit Raute, da kann man diskutieren. Also ein paar Aspekte sprechen dafür, dass man das spielt. Ich meine, du kannst ja gucken, warum spielt Frankfurt schon so lange in der Raute, und dann ja, okay, weil sie starke Außenspielerinnen haben, die dann durchschieben, die fast eigentlich eher Schienenspielerinnen. Kannst eigentlich einen Check machen mit Lisa Karl und Nia Seng. Das ist in Ordnung beim SC Freiburg, weil man Spielerinnen hat, die sehr, sehr gut im Umschaltmoment in die Tiefe spielen können. Weiß ich schon, ehrlich gesagt, nicht, ob das immer so beim SC da ist. Und weil man das im Zentrum halt dann eine sehr hohe Präsenz hat. Du hast in der Regel 3 bis 4 Spielerinnen dann eben im Zentrum. Das heißt, du kannst da selten in Unterzahl geraten. Okay, das bekommen sie hin. Aber eine Sophie Nachtigall auf der 10, also in dem Spiel hat es nicht gut funktioniert. Ich fand auch, dass Selina Fobian viel zu weit weg vom Geschehen war. Sie hat einfach zu selten dann die Möglichkeit bekommen, mit Lisa Karl zusammen überhaupt Angriffe mal einzuleiten. Es war dann, gleichzeitig standen sie in der ersten Hälfte seltsam nah beieinander. Das hat das Pressing für Köln einfacher gemacht, paradoxerweise, weil eben die Räume gar nicht so groß waren, die belaufen werden mussten. In der zweiten Hälfte war es dann so, dass die Sechserinnen deutlich weiter vor den Innenverteidigerinnen standen im Spielaufbau. Deswegen waren die Wege weiter für Köln zum Anlaufen. Deswegen hat Köln auch manchmal das Anlaufen dann abgebrochen und ist dann eben zurückgefallen in den tieferen Block. Und dann konnte mal Freiburg, dann sind sie auch mal ins Angriffsdrittel gekommen, weil sie ein bisschen mehr Platz bekommen haben. Also das positiv gelesen kann man sagen, Freiburg hat auf die Probleme der ersten Hälfte reagiert. Aber wenn man es kritischer sehen will, kann man auch sagen, die grundsätzliche Ausrichtung scheint noch nicht so 100% zu greifen. Auch eine Luca Bilkholz war ja irgendwie nicht so wirklich eingebunden tatsächlich in dieses Spiel. Und dann waren es eigentlich eher eben so Standardsituationen und Einzelaktionen von arrivierten Spielerinnen, die für Chancen gesorgt haben.
Also ich hatte das Gefühl, man hatte jetzt ein bisschen Glück, dass Köln offensiv nicht, also ich bin ein bisschen zahnlos gewesen ist. Für zum anderen Gegner hätte das anders ausgesehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Mhm. Weil man ja selber wenig produziert hat und dann irgendwie die Leute ja schon nahe kamen sozusagen. Deswegen, also das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich will jetzt sagen, Freiburg muss da aufpassen, aber dafür sind noch genug Leute hinter einem. Aber ich würde jetzt Freiburg auf jeden Fall nicht hochtippen. Und vielleicht so kriegt man das ja auch noch ein bisschen, vielleicht erkennt ja das Trainerteam, das ist ja auch neu, das und arbeitet da nochmal gegen. Das kann ich mir schon vorstellen, das erkennen, okay, das fruchtet jetzt nicht so, so ein glücklicher Sieg gegen Köln. Wird uns nicht immer gelingen gegen andere, aber da muss auf jeden Fall was passieren. So wird das keine sehr schöne Saison.
Ja. Glaube ich auch. Und es muss auch ein bisschen mehr Druck von der Bank kommen. Also Ojukwu zum Beispiel kommt natürlich erst in der 87. Minute. Klar, dass man da wenig Aktionen hat, aber was ich dann schon erwarte, ist Druck auf die Gegenspielerin, weil du bist noch frisch und die sind alle schon 87 Minuten auf dem Feld. Das habe ich nicht so gesehen. Vielleicht fehlt es da auch noch so ein bisschen, dass es noch nicht so die klaren Herausforderinnen auch der Stammplätze gibt. Auch wenn natürlich auch schon rotiert wurde. Also man kann natürlich auch anhand der Rotation auch sagen, hier haben sich andere Spielerinnen schon die erste Elf gespielt. Aber es ist alles im Wandel beim SC Freiburg. Aber man muss auch sagen, es ist erst der zweite Spieltag. Deswegen wollen wir nicht mal überreagieren. Es geht jetzt dann zu Hause gegen den Hamburger SV für Freiburg. Und der erste FC Köln wird jetzt dann gegen den VfL Wolfsburg zu Hause versuchen, sein erstes Tor zu erzielen. Aber wer vorhin zugehört hat, der kennt schon das Endergebnis dieses Spiels. Jule, du hast es uns verraten. Du hast doch 0-0 gesagt, richtig?
So wird es auf jeden Fall sein.
So wird es auf jeden Fall sein. Dann
nein, ich hoffe immer noch auf so ein Glückstrefferchen. Wobei ich würde den Kölnerinnen schon Punkte, ich mag die und so weiter, gönnen, aber ich nicht gegen Wolfsburg, das muss ich jetzt auch nicht sagen.
Hegering verhindert das Glückstrefferchen dann.
Ja, toll. Ja, ich glaube, ich habe es anders getippt, aber ich werde es jetzt gleich nach diesem Gespräch auf 0-0 ein.
Und das muss man aber auch nochmal sagen. Also Hegering hat auch so einiges verhindert. Also ja. Die hat auch einmal, ich glaube, Völmli im Konter abgegrätscht. Das war einfach, die hat Laura Vogt noch überholt im Zurücklaufen im eigenen Konter. Also Marina Hegering wieder ganz, ganz fantastisches Spiel. Die allein hätte einen Punkt verdient gehabt in dieser Partie. Einen Punkt
so
verdient.
Geht das nicht.
Das, ja. Also, wir sprechen jetzt über zwei Teams, die haben jeweils einen Punkt bekommen. Ob sie den verdient haben, Essen und HSV? Nein, das ist jetzt ein bisschen polemisch. Ich sehe schon,
ja,
dass ich
aber
da...
absolut berechtigt jetzt gerade.
Also es gibt bei diesem 0-0 eigentlich keine großen Chancen für beide Teams. Erstmal, Laura Sieger muss verletzt raus in der 29. Minute. Jetzt scheint es sich zu, jetzt ist der Trumpf des HSV, nämlich dass man irgendwie drei sehr, sehr gute Torhüterinnen hat, das hat sich jetzt gleich mal ausgezahlt, denn das war kein Problem, dass hier jetzt dann ein Wechsel vorgenommen werden musste und Larissa Heidner reingekommen ist, aber es gab insgesamt nur einen Schuss aufs Tor in der gesamten ersten Hälfte und das war von La in der 6. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte und das war eine verunglückte Flanke. Also erste Hälfte, machen wir ein kleines Sternchen dran, das muss ich nie wieder jemand im Real Life angucken, außer die Analystinnen und Analysten dieser beiden Teams. Allerdings in der zweiten Hälfte, da gibt es dann einzelne Chancen und auch die größeren, würde ich sagen, für den HSV. Machtens hat einen guten Abschluss in der 62. Minute, Plattner köpft dann auf der anderen Seite an die Latte und Büchele, die vergibt vielleicht die eine Großchance, die dieses Spiel zu bieten hatte. Deswegen, Martin, am Ende eben ein 0-0. Gibt es ein Team, wo du trotzdem sagen würdest, das war näher dran?
Im Grunde nicht. Also ich muss fast sagen, wenn ich jetzt nur dieses Spiel anschaue, würde ich sagen, etwas mehr Potenzial sehe ich vielleicht sogar beim Aufsteiger. Mhm. Also da gab es eher noch Ansätze, dass man jetzt sagt, die linke Seite war zum Beispiel recht agil. Also da haben mir ganz gut gefallen, was da Eggert und Wrede gemacht haben. Und wenn wir von Potenzial sprechen, müssen wir mit einberechnen, dass die beide 17 Jahre alt sind. Ja. Also das ist schon krass, aber dann schon auch bezeichnend irgendwie, finde ich, in so einem Spiel, dass zwei solche jungen Spielerinnen dann ja noch am ehesten herausstechen. Also Stolt auch, so, das wäre jetzt so meine Achse, die dann halt bei Hamburg vielleicht dann nicht so durch die Mitte ging bei dem Spiel, sondern eher von der Mitte hinten so einmal links nach vorne. Mhm. Das hat schon immer wieder auch ganz gut ausgesehen. Im letzten Drittel waren es halt immer wieder auch schlechte Entscheidungen einfach, die dann dazu geführt haben, dass da nicht mehr draus geworden ist. Bei Essen, muss ich sagen, bin ich schon enttäuscht, weil wenn wir uns die Mannschaftsaufstellung mal anschauen, da ist ja eigentlich nur ein Neuzugang drin. Ja. Und das ist ja auch eine alte Bekannte, die jahrelang schon in Essen gespielt hat mit Feldkamp. Ansonsten ist es eigentlich eine Mannschaft gewesen, die es auch letzte Saison, teilweise vorletzte Saison schon zusammengespielt hat, und das dann so wenig zusammengeht und man sich auch irgendwie so wenig zutraut und es auch irgendwie okay zu sein scheint, dass man da jetzt einfach voll auf Defensive setzt und am Ende halt dann irgendwie dieses 0-0 mitnimmt, finde ich schon eher enttäuschend. Deswegen würde ich eher noch sagen, sehe ich das Potenzial eher auf der anderen Seite, weil ich das einfach sehr enttäuschend fand jetzt in dem Fall.
Ich habe da auch geschrieben, heute fällt kein Tor, ne? Nach so ein paar Minuten, glaube ich. Und ich hatte dann diesmal recht. Ja, ich fand das auch enttäuschend von Essen, insbesondere vom HSV. Gut, die als Aufsteigerin ist, das fand ich jetzt ein bisschen in Ordnung. Ich fand, sie hat noch ein paar bessere Chancen insgesamt. Aber es war jetzt kein... Ich fand, es war im Gegensatz zum anderen Spiel jetzt auch irgendwie umkämpfter. Ne? Also die haben irgendwie gefühlt jeden Ball gekämpft irgendwie. Das fand ich bei dem anderen jetzt gar nicht so stark, das Gefühl. Dadurch wirkt es ein bisschen kämpferischer. Der Sven mag das gar nicht, jetzt was gesagt. Aber ich finde das eigentlich mal ansehnlicher. Dadurch bleibt es spannend irgendwie, ne? Aber also richtig viel warum kam ja jetzt irgendwie nicht.
Also. Ja, also muss man dazu sagen, Sven natürlich, kennt man ja auch schon aus dem Rasenfunk, aber vor allem von Lottes Erben, aber der sitzt gerade in Tokio und wenn er sich dieses Spiel live reingezogen hat, dann hat er wirklich ein Problem. Aber das werden wir danach rausfinden, der macht gerade bei der Leichtathletik-WM Bilder. Aber okay, bleiben wir mal bei der HSV-Seite und dann, glaube ich, müssen wir auch noch über Essen sprechen, tatsächlich. Also Liesbrandt-Kau hat nach dem Spiel gesagt, wir haben die erste Halbzeit verschenkt. Und das fand ich interessant, denn defensiv war das ja völlig in Ordnung, was der HSV da gemacht hat. Und es zeigt aber auch den Ansatz, den man hat. Also den eigenen Anspruch auch, glaube ich. Man möchte mehr aus solchen Spielen rauskommen.
Gut. War dann aber tatsächlich im Grunde nicht zu erkennen. Also überrascht mich dann auch so eine Aussage, wäre ihrer Meinung nach da einfach dann auch mehr drin gewesen, da auch wirklich mal Initiative zu übernehmen oder
das vermute
in die
ich,
Richtung.
Das lese ich, das höre ich da raus aus der Aussage. Das
fand
ich
aber für mich. Für mich war es eigentlich ganz klar zu erkennen, dass sie beide wirklich erstmal versuchen möchten. Ich meine, bei Essen ist es irgendwo nachvollziehbar, wenn du am ersten Spieltag 0-5 verlierst, dass du erstmal versuchst, dann sicher zu stehen am zweiten Spieltag. Und ich hatte das Gefühl, dass sie beide eigentlich da vollkommen okay damit waren, dass sie jetzt erstmal halt einfach verhindern. Und ob da jetzt vorne was bei rumkommt, groß oder nicht, jetzt nicht so gesehen, als hätten sie da den Eindruck gemacht, als hätten sie da was verschenkt. Aber ist ja eigentlich dann ein Versprechen für die Zukunft, wenn die Trainerin sowas sagt, dass es eben eigentlich hätte anders aussehen sollen. Man muss schon auch sagen, also die Neuzugänge, die sie da geholt haben, vor allen Dingen 4 Stück aus St. Pölten, die waren ja alle in der Anfangsformation auch, da merkt man schon auch, dass Potenzial vorhanden ist. Die sind natürlich auch schon untereinander irgendwie eingespielt, haben da die letzten Jahre immer das Double geholt, zusammen auch in St. Pölten. Auch auf der Doppel-6 fand ich mit Mikulajova und Machtens, das hat schon den Eindruck gemacht, als wäre da Potenzial drin. Also dass die beiden da auf der Doppel-6 irgendwie zusammen ganz gut harmonieren könnten, den Eindruck habe ich schon. Aber wie gesagt, also dass man da jetzt was liegen hat lassen in dem Spiel, sehe ich nicht auf der einen, aber leider auch nicht auf der anderen Seite.
Ja, naja, also ich habe dann überlegt, weil mich hat's auch erst gewundert. Und dann dachte ich mir, was hat sie sich denn erwartet? Und dann habe ich versucht, das eben quer zu legen gegen die erste Hälfte gegen den VfL Wolfsburg, wo man ja auch wenig den Ball hatte, so wie in diesem Spiel. Naja, und was hat dann gefehlt? Einmal Mikulajova hatte quasi eigentlich keine Offensivaktion, die war immer nur in der Defensive. Und über den linken Flügel hat man über Lotta Wrede und Lini Eggert, obwohl die immer noch mit die besten Spielerinnen waren, vor allem dann in der zweiten Hälfte, aber in der ersten Hälfte hast du eigentlich kaum Entlastung geschaffen und ich glaube, das ist tatsächlich das, was man haben will, dass man eben immer wieder vielleicht auch lange Zielbälle auch mal auf Brunnthaler spielt, haben wir ja auch gegen den VfL Wolfsburg gesehen, Das hat gefehlt und ich glaube, da wäre tatsächlich was da gewesen. Mein Eindruck war nur, als ich das Spiel gesehen habe, dass diese Verletzung von Laura Sieger die Spielerin auch beschäftigt hat. Und eben dieser ganze Spielverlauf, diese ganze erste Hälfte, die war einfach, und sie haben es alles wegverteidigt bekommen, aber ich hatte den Eindruck, daher hat das dann in der Offensive manchmal gefehlt. Da wäre aber mehr da gewesen, denn Essen bietet Dinge an. Ich glaube, so kann man schon sagen. Und so, das haben ja auch die Chancen dann in der zweiten Hälfte gezeigt. Also das sind nicht viele Chancen, die der HSV hat, aber es sind schon gute Chancen.
Da sind wir wieder auch bei dem Thema, was ich bei Jena vorher angesprochen habe, Passquote. Also ich finde, wenn man diese Situationen halt nutzen will, dann darf halt nicht der zweite Ball in der Staffette ein Fehlpass sein. Und 64% beim HSV ist ähnlich in der Größenordnung, wie es, glaube ich, bei Carl Zeiss Jena war. Es wird dann halt schwierig. Also, dass ein langer Ball mal nicht ankommt, schon klar. Aber wenn man es auf eine andere Art und Weise versucht und sich mal eine Umschaltsituation hinten rausspielen möchte, dann müssen halt auch mal 4 oder 5 Bälle am Stück ankommen. Und das war halt einfach so gut wie nie der Fall. Vielleicht meinte sie das auch mit, haben wir liegen lassen.
Ja, das kann gut sein. Also ich habe hier sogar eine Passquote von 58%, aber so oder so, sie war schlecht. Okay. Also das ist dann die Frage wahrscheinlich, welche Statistikanbieter. Aber das hat gefehlt. Aber auf der anderen Seite, bei Essen war es ja kaum merklich besser. Und bei Essen ist die Passquote vielleicht insofern noch ein bisschen wichtiger, weil die hatten zu 64% den Ball. Die Passquote ist mit 74% okay. Aber jetzt schauen wir uns dann zum Beispiel mal die Passquoten von Ramona Mayer und Natascha Kowalski an. 68% und 63%. Und ich glaube, da sind wir schon bei einem Problem, das eben die SGS hat. Ich weiß nicht, warum Ramona Mayer auf dem Flügel spielt und ich weiß nicht, was jetzt genau die Rolle von Natascha Kowalski sein soll. Irgendwann kam sie auf jeden Fall sehr tief, um sich den Ball zu holen, weil sie ihn weiter vorne nicht bekommen oder sehr schnell wieder verloren hat. Aber also, Mathe, beginn du mal und dann, Jule, interessiert mich deine Meinung auch. Bei Essen muss ich sagen, nach diesem zweiten Spiel, also bei mir läuten da jetzt schon langsam die Alarmglocken. Ich finde, da greift sehr wenig ineinander.
Ja, sehe ich auch so. Ich verstehe auch nicht, warum Dinge geändert werden, die letzte Saison eigentlich noch sehr gut funktioniert haben. Also du sprichst es ja an, Ramona Mayer über den Flügel. Es gibt ja eigentlich keine prädestiniertere zentrale Offensive, was das Anlaufen angeht, als Ramona Mayer. Und das haben wir über die letzten Jahre auch gesehen. Sie hat das super gut gemacht. Also sie ist ja da wirklich sehr viel unterwegs. Sie läuft ja auch immer bis zur totalen Erschöpfung. Also sie ist ja danach wirklich platt nach den Spielen. Und macht es so gut in der zentralen Position vorne, warum jetzt über den Flügel, auch mit ihrer Statur, sie passt da irgendwie nicht hin. Elmasi passt da hin und spielt aber jetzt die Meier-Position. Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, was da der Gedanke dahinter ist. Bin aber nicht so richtig auf den Schluss gekommen. Kowalski ist für mich so eine Nummer, der musst du einfach alle Freiheiten geben, die es nur irgendwie gibt. Ihr versuchen, den Rücken so gut wie es geht freizuhalten, damit sie einfach ihre Fähigkeiten ausspielen kann. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, zählt sie wahrscheinlich mit dem, was sie aus dem Fuß zaubern kann, was sie technisch drauf hat, zu den Top 3 in der Liga. Also da ist sie wirklich fast unangetastet, meiner Meinung nach, was sie teilweise kann mit dem Ball. Ist dir too much?
Ja, mir ist es too much, weil sie es jetzt seit einer Saison und zwei Spieltagen nicht gezeigt hat.
Ah ja, okay. Die ganze letzte Saison würde ich hier jetzt auch nicht absprechen, aber okay. Du hast recht, da wäre mehr drin gewesen. Aber ja, nur weil du nach der Rolle von Kowalski gefragt hast. Ja. So sehe ich sie halt einfach als die total diesen Freigeist, der da einfach alles machen kann, was er möchte.
Aber das ist natürlich schon interessant. Ich meine, Juli, wir haben gesehen, also erstmal sehen wir an der SGS, man darf auch Vorbereitungsergebnisse wirklich nicht so viel geben. Wir müssen auch langsam aufhören zu sagen, dass man ungeschlagen war in der Vorbereitung. Das spielt vielleicht dann doch nicht mehr so die Rolle. Aber wie blickst du denn auf die Essenerinnen?
Ja, sie haben ja vor 2 Jahren irgendwie, ich will nicht sagen überperformt, aber überperformt. Ich glaube, das... Und da hat man so gewisse Erwartungshaltungen, die jetzt nicht, die jetzt schon letzte, ja, unerfüllt blieben sozusagen. Da dachte, haben sie auch schon nachgelassen, ganz klar. Und obwohl sie fast die gleiche Besetzung hatten, obwohl sie damals noch den gleichen Trainer hatten, und jetzt wird es nicht besser. Ich weiß jetzt nicht, ob Thomas Gerstner, ich mag ihn ja so, aber ich weiß nicht, ob er der Richtige für diese Mannschaft ist irgendwie. Oder für die Art von Fußball, die man eigentlich von Essen sehen möchte, hätte ich jetzt fast gesagt. Und früher, vor 2 Jahren, war es ja so frisch und offensiv und dann hat man sich gefreut. Und jetzt ist es mehr so, will ich sagen, wie Duisburg damals, aber also schlimm ist noch nicht. Aber ja, also man hat jetzt nicht so, man kommt da nicht so hin, wie man das gerne möchte. Ich glaube, so ein bisschen war das, also ich finde es dann klar. Also ich glaube, dass da, wo man vor 2 Jahren ist, da wird man jetzt nicht so schnell wieder hinkommen. Und das ist, glaube ich, da muss man schon mit rechnen. Aber es wäre natürlich schon sinnvoller, wenn man sich stabilisiert und irgendwie auch mal ein paar Tore schießt. Also überhaupt ein Tor schießt.
Ja, eins von 2 Teams, das noch kein Tor erzielt haben. Köln ist das andere für die Essener.
Nee, gut, haben da vorher noch diese dumme Klatsche da bekommen gegen Frankfurt. Das kann passieren, ne, muss man dazu sagen. Das haben ja irgendwie letzte Saison auch viele bekommen, irgendwie, weil wenn Frankfurt erstmal so richtig drin ist, dann passiert das mal, dass die dann irgendwie auf viele Tore schießen. Das würde ich jetzt nicht so überbewerten, aber da hätte man eigentlich besser aussehen müssen, finde ich jetzt persönlich nicht, dass man jetzt hätte 5 Tore schießen müssen, aber so ein Tor hätte schon drin oder zumindest mehr Torgefahr, ne? Also ich finde, sie hatten ja auch ganz wenig Torgefahr einfach ausgestrahlt. Und das würde mir jetzt auf jeden Fall das würde mir Sorgen machen. Also insgesamt macht mir das Sorgen. Ein bisschen so wie Köln. Das hatten sie halt jetzt die letzten Jahre davor nicht, ne? Weil man muss dann auch aufpassen, dadurch, dass die Aufsteiger jetzt eigentlich alle ganz gut performen, ne? Dass man da nicht ziemlich weit unten mit rutscht dann da und den, ich will nicht sagen, dass sie absteigen, aber ich sehe die Gefahr größer, als irgendwie oben mitzuspielen, sagen wir es mal so.
Ja, und man muss dazu sagen, also in der letzten Saison war es so, da hat man sich aus einer Struktur heraus Chancen erspielt und die nicht genutzt. Also wir haben ganz lange drüber gesprochen, wann trifft Ramona Meyer, wann trifft Natascha Kowalski. Und das hat eben gefehlt. Und in der Saison bisher, wie gesagt, erst 2 Spiele, natürlich mit aller Vorsicht, aber spielt man sich eben auch so wenig Chancen heraus. Also im Grunde war die einzige Chance in der 2. Hälfte, war eben diese Dreifachgelegenheit bei dem Lattenkopfball von Paulina Plattner. Und dann klärt Räke nicht gut und dann wird Van Bells Schuss letztlich zur Ecke geklärt. Das war im Grunde die, also es gab noch eine von Jacqueline Meissner, die steht hier immer noch falsch drin bei FB-Ref. Sorry, bin ich gerade kurz.
Das ist aber schon viele Jahre her jetzt.
Ja, hier steht auch immer noch Friederike Abt von Leverkusen drin. Das ist
Wahnsinn.
Also sehr, sehr peinlich. Aber sorry, hätte mir nicht passieren sollen, aber ich habe es ja immerhin gleich gemerkt.
Das kann passieren.
Aber das war ja schon interessant. Also die war eigentlich so mit am wichtigsten für die Offensive irgendwann, weil immer, wenn sie sich nach vorne eingeschaltet hat und in dieser einen Szene, da dribbelt sie eben einmal von hinten bis ganz nach vorne durch, dann wurde es gefährlich. Und das ist, glaube ich, das Problem bei der SGS, dass eben jetzt sind nicht nur die Chancen nicht da, sondern die Struktur fehlt auch komplett. Also als ich versucht habe, den Aufbau mir rauszuschreiben, es war mal ein 3-2-Aufbau, dann war es ein 4-1-Aufbau, dann war es ein 4-2-Aufbau, dann kam Kowalski entgegen, Ramona Meyer war aber nie anspielbar, weil die stand viel zu hoch. Das heißt, es war nicht völlig unstrukturiert, aber es folgte jetzt auch meiner Meinung nach keinem klaren Plan. Und das hat dann zu so Aktionen geführt oder Situationen geführt, in denen Natascha Kowalski, Ramona Meyer und Behrensen war es, glaube ich, ich habe es mal aufgeschrieben, genau, die standen alle im Zentrum, genau neben den 3 Sechserinnen vom HSV, wo man sich denkt, Leute, gegen 5-3-2 habt ihr auf dem Flügel Platz. Also wenn ihr es überladen wollt, okay, dann bindet die Sechserinnen, dann muss aber jemand da rein dribbeln, dass du ein +1 hast. Haben sie nicht gemacht. Und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht bei der SGS. Ich erkenne da einfach keine Struktur, die funktionieren würde. Vielleicht bin ich dabei jetzt auch am 2. Spieltag zu kritisch. Ich weiß nicht, Martin, wie du siehst.
Overweight Monday.
Ja,
Part
genau. Genau.
Ja, klar, ist sicherlich noch früh in der Saison, aber nach so einem Spiel, finde ich, kann man das schon mal aufzeigen, was da möglicherweise schief läuft. Werden sie hoffentlich selber intern auch getan haben.
Also hoffentlich, die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht da sitzen und sagen, geil, oh, ein Punkt gegen den HSV, sondern ja, gut. Hoffentlich werden sie schon sagen, okay, das muss besser werden.
Ja, wer weiß, vielleicht sind sie auch einfach sehr realistisch. Ich glaube schon, dass in dieser Saison einfach sehr viele Mannschaften im Abstiegskampf stecken werden. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es bis zum Schluss 4, 5 Mannschaften sind, die ganz unten drin hängen und möglicherweise bis zum Schluss zittern müssen. Und da sehe ich Essen schon nach diesem Saisonstart jetzt durchaus auch in der misslichen Lage, dass sie da auch mit dabei sind.
Auf jeden Fall, also leider schon. Ne? Hätte auch anders sein können, aber
schauen wir mal.
Also aktuell würde ich es jetzt auch so sehen, dass sie haben, halt.
Sie haben ja mit dem Personal auch schon gezeigt, was sie theoretisch spielen können. Von dem her ist ja wie in Wolfsburg. Vielleicht braucht es einfach ein bisschen.
Und es gab ja immerhin einen Punkt und jeder Punkt kann zählen. Das zeigt ja auch der Gegner. Der HSV steht jetzt schon bei 2 Punkten. Der HSV wird jetzt dann zum SC Freiburg reisen und die SGS Essen darf an die alte Försterei zum ersten FC Union, habe ich ja gerade schon gesagt. Und damit fehlt uns nur noch eine Partie, auf die wir blicken wollen. Und die fand in Nürnberg statt und begann aus Nürnberger Sicht mit einem doppelten Schreckmoment. Erst trifft ausgerechnet Medina Desic, solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball, nach einer Ecke zum 1:0 für Werder Bremen. Und dann halten die Werderanerinnen das Trikot von Mahmut hoch und erst da, glaube ich, bekommen so alle Fans da draußen mit, wie schwer offenbar ihre Verletzung im Abschlusstraining war. Und das haben wir jetzt inzwischen dann auch durch Zitate belegt bekommen. Das muss keine schöne Situation gewesen sein. In der 12. Minute trifft dann auch noch Afawi, natürlich ausgerechnet Afawi, zum 2:0 für Werder Bremen. Und insgesamt ist das dann eine sehr, sehr klare Angelegenheit. Desic kann noch 2 Treffer drauf addieren. Am Ende trifft zwar auch Natasja Lein noch, aber ein 1:4 ist dann doch sehr, sehr deutlich. Und die Frage, Jule, ist, was fangen wir mit diesem Sieg von Werder und dieser Niederlage vom 1. FC Nürnberg an? Warum glaubst du, war da Nürnberg so deutlich unterlegen?
Ja, weil Bremen die bessere Mannschaft war. Und ich bin Hot Takes, ich sag's euch.
Ja, wirklich,
und sie die Tore geschossen hat. Nein, Quatsch. Also ich fand, Nürnberg war jetzt auch nicht chancenlos. Sie haben das ja schon versucht irgendwie. Also sie hatten ja Phasen, wo sie auch gut aufs Tor drauf gekommen sind, aber letztendlich haben sie es ja zum Schluss einmal gemacht, ne? Aber die Chancen, die sie vorher hatten, dann nicht nutzen können. Und Bremen hat die Chancen genutzt, muss man ganz klar sagen. Sie haben ja 2-mal hintereinander irgendwie ein Tor geschossen. Die Könige des Standards hätte jetzt fast gesagt. Nee, es waren nicht alles Standards, aber 2 davon. Und auch dieser eine Fehlschuss, Quatsch, das zweite Tor, was ja im Prinzip so ein Fehlpass war, wo dann Afoi einfach so denkt, oh geil, wo kommt der denn her? Und dann irgendwie so aufs Tor brettert. Ja, ich hätte sagen, das Glück des Tüchtigen schon wieder, aber ich finde, Bremen hat das super gut gemacht. Die haben das halt irgendwie, haben Chancen gut genutzt, haben gute Standards gemacht und Nürnberg ist das nicht gelungen. Und ich muss leider sagen, ich fand, also gefühlt war das so ein Spiel, wo irgendwie alle, ich habe eigentlich mit 10 Minuten Nachspielzeit gerechnet, da war irgendwie permanent, waren ja Leute, lagen da irgendwie verletzt irgendwie und hielten sich das Bein oder so. Es war also auch ein sehr hartes Spiel, insbesondere von der Nürnberger Seite.
Ja.
Ich habe irgendwie gelesen, 28 Tacklings von Nürnberg oder so. Das war in anderen Spielen jetzt nicht so hervorstechend. Es war ein sehr hartes Spiel, aber Nürnberg konnte das dann halt nicht so für sich gewinnen und Bremen war einfach die bessere Mannschaft und hat das wirklich gut gelöst, fand ich. Obwohl sie Mahmut ja jetzt irgendwie offenkundig für lange verloren haben. Vielleicht haben sie das noch, also sie haben ja irgendwie 2-mal oder so dieses Trikot auch sofort hochgehalten, nochmal extra motiviert. Aber das fand ich schon gut gemacht. Ja, man muss natürlich auch so ein bisschen Glück haben bei manchen Sachen. Ne? Wie gesagt, es hätte, also wäre es jetzt 3-1 gewesen, wäre auch in Ordnung gewesen.
Ja, ich muss sagen, ich bin so hin und her gerissen bei diesem Spiel, weil man kommt nicht dran vorbei, dass Werder das zu Recht gewonnen hat, weil man einfach 2-mal sehr, sehr gut in die Hälften gestartet ist. Also du triffst in der 1. Minute und in der 47. Minute, weil man ein Kryptonit hatte gegen den 1. FC Nürnberg und es lautete, Larissa Mühlhaus schießt einen Freistoß auf Medina Desic. Das hat der Club überhaupt nicht verteidigt bekommen über das gesamte Spiel hinweg. Und weil das Pressing einfach sehr, sehr gut war. Also das war ja der Schlüssel eigentlich zu dieser sehr guten ersten Hälfte für Werder, dass man mit einem hohen Pressing den Club zu Fehlern gebracht hat. So fällt auch das 2:0 und vor allem den Club extrem weit weggehalten hat vom eigenen Tor und überhaupt vom Ballbesitz. Also der Club hatte in der kompletten ersten Hälfte 52 angekommene Pässe. Das war einfach ganz klar pro Werder Bremen, dieses Spiel. Und dennoch, und das ist jetzt das, wo es interessant wird, und dennoch kam der Club zu Chancen. Und zwar nicht nur in der Phase, in der es dann schon 4-0 stand oder 3-0 stand, stand es ja lange. Und dann man sagen könnte, ja gut, Werder hat da vielleicht auch ein bisschen nachgelassen. Sondern sie haben es eigentlich immer wieder geschafft und vor allem durch Polaschkova, die einfach alles gemacht hat. Die ist im Aufbau entgegengekommen, die ist im Pressing als Erste angelaufen. Die hatte auch in der eigenen Hälfte Defensiv-Zweikämpfe, die sie offensiv gewonnen hat. Die hat gegen Weiß eine rote Karte, eine gelbe Karte herausgeholt. Also allein eine Spielerin und eigentlich dann auch ein ganz guter gegen den Ballansatz und ganz guter Pressing-Ansatz. Also sie sind recht schlau angelaufen, auch so, dass auch wenn El-Sharif angespielt wurde, dass sie die diagonal auch anlaufen konnten. Das musste ja gegen Werder machen, weil die binden El-Sharif eben ein in ihrem 4-2-4, was sie so aufbauen. Und dann kam eben der lange Ball und damit haben sie dann aber auch gerechnet und waren da eigentlich ganz gut dran. Und deswegen komme ich irgendwie bei so einer komischen Wischiwaschi-Bewertung bei diesem Spiel raus. Werder gewinnt das auf jeden Fall verdient und Werder war an diesem Tag auf jeden Fall das bessere Team mit den besseren Einzelspielerinnen. Aber der Plan von Nürnberg war gar nicht so schlecht. Die Qualität in der Ausführung, die war schlecht. Und einzelne Spielerinnen, eben zu, vor allem Polaschkova, die ist mir vor allem aufgefallen, die konnten auch positiv überzeugen. Und man hatte ja auch zwei Lattenschüsse noch. Das kommt noch mit dazu. Dass man, also Guttenberger und Julia Pollack, die haben an die Latte geschossen, jeweils für den Club. Deswegen, ja, bin ich dazu positiv bei Nürnberg.
Nee, finde ich nicht. Ich habe ja schon auch gesagt, sie hatten ja auch so insgesamt Chancen, ne? Also es hätte jetzt auch 4-2 oder was weiß ich nicht stehen können. Ich kann mir auch vorstellen, wenn sie jetzt mal irgendwie vielleicht nicht ein Team, was einen Sahnetag erwischt haben, dann klappt das besser, ne? Also insbesondere so gegen andere Aufstiegsteams oder Spielteams, die weiter unten sind sozusagen, da denke ich, werden sie auf jeden Fall nochmal was mitnehmen. Also ist jetzt, sie haben jetzt nicht auch wenn das jetzt hoch und ein hohes Ergebnis ist, fand ich, haben sie sich jetzt nicht abschießen lassen, sondern sie haben ja auch immer weiter irgendwie es versucht, muss man ganz klar sagen, ne? Und hatten da ihre Phasen, wo sie dann auch wirklich mal wieder zu Chancen gekommen sind. Hätten sie jetzt zum Beispiel mal genutzt oder so, dann hätte es auch ein bisschen anders ausgesehen. Also ich glaube, dass da ist man auf einem guten Weg und ich glaube, dass gegen andere Gegner sieht es dann vielleicht auch wieder anders aus, ein bisschen Glück dazukommt. Da würde ich mir jetzt, wie gesagt, bei anderen Teams, die wir heute gesprochen haben, mehr Sorgen machen, weil da hatte man das jetzt nicht das Gefühl, dass das nächste Woche schon wieder anders aussieht sozusagen. Bei Nürnberg fand ich es jetzt aber insgesamt eigentlich positiver, weil sie schon es versucht haben und immer wieder gute, positive Akzente gesetzt haben. Ne? Und das fehlt bei manchen Teams schon eher. Und wenn zum Beispiel Nürnberg auf diese trifft, dann würde ich mir an deren Stelle auch was ausrechnen auf jeden Fall. Also muss man natürlich gucken, dass im Verlauf der Saison, wie sich das entwickelt. Ich glaube schon, dass Nürnberg auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen wird, aber ich würde da auf jeden Fall nicht chancenlos sehen. Sie machen das, glaube ich, ganz gut und haben schon so eine Idee, wie sie das, sagst du ja schon, umsetzen, haben so ein paar gute Spielerinnen und es sah, also sie hatten ja wirklich ganz gute Phasen in diesem Spiel, ne? Und wenn man die mal nutzt und wenn die anderen nicht geile Freistöße machen, dann oder was weiß ich, dann wird man auch wieder was zu was kommen. Also ich fand den Auftritt in Ordnung, aber Bremen, wie du schon sagtest, oder ich, war einfach deutlich besser diesmal, ne? Also ich finde, Bremen hat sich da auch echt ganz gut gemacht. Jetzt so über die letzten Jahre und zeigt das jetzt auch immer noch, ne? Ich hatte ja ein bisschen Bedenken auch wegen dem, was heißt Bedenken, ne? So Trainerwechsel ist ja manchmal auch nicht so einfach, ne? Und jetzt haben sie halt wieder erneut jemanden verletzt, aber das, aktuell würde ich jetzt Bremen zum Beispiel auch eher oben. Also nicht ganz oben, aber.
Ja, aktuell Dritter. Ich höre schon genau, ja, was du sagen willst. Nee. Weiß ich natürlich.
Also ich glaube nicht, ja, dass sie jetzt ihre schon mal für die Champions League da die Routen planen müssen, aber ich würde sagen, es ist unmöglich. Das kann ich mir schon theoretisch könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie es planen, aber ich glaube schon, dass sie sich mehr diesem Segment nähren, als dass sie was mit dem Abstieg zu tun haben aktuell, wäre jetzt so meine Einschätzung. Und das hat man sich ja auch verdient über die letzten Jahre, finde ich. Mit sehr guter Arbeit und auch einem sehr guten Spiel heute.
Ja, und dazu muss man eben auch sagen, also für Champions League müssen sie noch ein bisschen besser verteidigen. Also klar, sie haben auch tolle Defensivaktionen. Nemeth verhindert zum Beispiel das 1-3 mit dieser tollen Grätsche dann noch. Aber sie haben eben auch dann doch durchaus einige Chancen zugelassen. Aber es ist schon interessant zu sehen, auch wie so Fritzi Kromp ihre Entscheidungen trifft, also zum Beispiel Lina Hauseke nicht in der Startelf in dieser Partie und nachdem, wie es ich jetzt bisher gehört habe, hatte das sportliche Gründe. Ich fand auch, habe ich in der letzten Sendung auch angesprochen, dass Lina Hauseke durchaus ein paar zweifelhafte Situationen mit dabei hatte im Spiel zu Hause gegen den SC Freiburg. Gleichzeitig vom Ansatz her mit Wirtz und Weikling nochmal eine andere Besetzung der Doppel-Sechs. Und die 2 ist ja in einem 4-2-4 besonders wichtig, weil das die einzige Chance ist, übers Zentrum zu spielen. Ansonsten musst du eben direkt den langen Ball spielen. Den spielt Werder immer schon noch am liebsten. Also das könnte auch sein, dass das irgendwann mal ein bisschen zu eindimensional wird. Aber aktuell gibt es für mich keinen Grund zu glauben, dass da dann nicht wieder eine Anpassung vorgenommen wird bei Werder. Also es ist so in einem Prozess gerade, bei dem wir mit dabei sind. Da war jetzt, glaube ich, dann das 4-1 auch vom Ergebnis her das bestmögliche Ergebnis für Bremen, aber kein unverdientes Ergebnis. Und es gibt ja halt auch extrem viel Ruhe, denn dieser Start gegen Freiburg, der war ganz schön hakelig. Da ist man ganz gut noch mit einem Punkt rausgekommen, haben wir letzte Woche besprochen. Jetzt dann hast du einen Dreier geholt, den du auch holen musstest. Alles andere wäre ein großes Problem gewesen. Aber jetzt kannst du viel, viel entspannter in die nächsten 3 Spiele gehen und da haben es die SpielplanerInnen jetzt auch nicht so ganz nett mit Werder gemeint. Zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts in Wolfsburg, dann bei Viktoria Hamburg noch schnell im DFB-Pokal und dann auswärts beim FC Bayern, bevor man das Nordderby hat. Ja, jawohl. Also passiert auch so einiges bei Werder. Da tun die 4 Punkte gut. Für den Club geht's jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen und dann zur TSG aus Hoffenheim. Ja, wird herausfordernd, aber das wusste der Club auch schon vorher.
Wieso haben die denn alle so schwere Gegner? Das
diese Liga ist einfach so stark. Ist es etwa die stärkste Liga? Nein.
Ja, aber gut, andere haben jetzt irgendwie, was weiß ich, einen einfachen Gegner, also einfachen im Sinne, aber irgendwie so einen machbaren Gegner nach dem anderen. Ne? Jetzt hast du mal halt, was weiß ich, in der zweiten Hälfte und dann können sie halt jedes Mal sagen, jetzt schaffen wir es aber.
Ja, und vielleicht ist man bis dahin schon ein bisschen besser eingespielt. Ich glaube, das musst du dir auch sagen. Als Jena, als Nürnberg musst du dir sagen, komm, da müssen wir jetzt durch und dann schauen wir, dass wir da Erkenntnisse
haben. Ja, es hilft ja nichts, ne? Also kannst du ja jetzt schlecht sagen, finde ich doof. Man muss es halt spielen. Und vielleicht nimmst du ja mal irgendwie so einen Punkt mit oder 2, 3, ne? Glücklich irgendwie. Und wenn nicht, dann nicht. Dann weiß man ja, dass man zumindest später machbarere Gegner hat. Also das wird auch Nürnberg wissen, dass das jetzt vielleicht
das glaube ich
erst später mit Punkten rechnen sollten.
Das glaube ich auch. Also Nürnberg jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen. Was jetzt noch fehlt, sind unsere Spieltags-Awards. Wir vergeben jetzt unsere MVP, unsere Unsung Heroine, also eine Heldin des Spiels, die bisher hier noch nicht so wirklich besungen wurde oder allgemein nicht besungen wurde, und unseren Moment des Spieltags. Jule, wenn du magst, dann darfst du auch gleich beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Ja, ich finde, da haben sich ja einige aufgedrängt. Ich würde aber jetzt tatsächlich, ne, wenn man 3 Tore schießt, dann darf man auch MVP werden. Ich würde dann beim letzten Spiel bleiben und Dedic nehmen.
Ja, also Melina Dedic, wirklich sehr, sehr gute Partie gemacht. Martin, hast du auch Dedic oder noch eine andere Spielerin?
Nee, ich bin ja fast froh, dass meine Wahl eine andere ist. Da muss man da nicht rumtun. Also für mich ist es Selina Cerci an diesem Wochenende, weil sie die Tür öffnet mit diesem Kopfball. Den macht auch nicht jeder. Die Flanke ist natürlich sehr, sehr gut, aber den dann so zu versenken, das hat sie sich erarbeitet. Theodetis spricht auch in höchsten Tönen von ihr. Also sie ist höchst fokussiert. Sie ist immer früh eine der ersten im Training, eine der letzten, die geht. Sie hebt auch nicht ab, letzte Saison Torschützenkönigin, trotzdem ist sie ganz nonchalant irgendwie und sehr, sehr, sehr sympathisch und ebnet den Weg für Hoffenheim zu einem 3-0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt mit einem Doppelpack, deswegen für mich ganz klar. Selina Cerci, MVP.
Aber sie ebnet ihn nicht alleine und deswegen ist meine MVP Laura Dick. Denn warum kann denn Cerci überhaupt die TSG zum Sieg schießen, weil Laura Dick so fantastisch hält und damit... wusste diese Cerci Dick, das werden die 3 sein, deswegen habe ich mir so aufgeschrieben, jetzt ist Laura Dick mir zugefallen. Bin ich sehr happy mit, denn die war definitiv auch wichtig.
Aber ist ein geiler Call, finde ich super.
Dann kommen wir zu unseren Unsung Heroines. Jule, wen haben wir noch nicht genug besungen oder auf wen würdest du gerne nochmal das Scheinwerferlicht drehen, wie man beim Kicker immer so schön gesagt hat?
Das fällt mir schwer.
Ähm...
Ach, macht ihr mal zuerst.
Okay, alles klar. Martin, hast du denn jemanden?
Ja, ja, ich habe mich eigentlich relativ klar festgelegt. Für mich ist es Josephine Bonsu von Carl Zeiss Jena, weil sie dafür gesorgt hat, dass Endemann komplett raus war aus diesem Spiel, weil sie so genervt hat, weil sie jetzt so auf den Beinen gestanden ist. Und nicht nur ihr, auch anderen Wolfsburger Angreiferinnen. Sie ist so viel gelaufen, sie hat so viel Zweikämpfe bestritten, sie hat es richtig gut gemacht, auch wenn sie diesen Fehlpass am Schluss spielt. Das ist auch dem Ganzen übrigens geschuldet, meiner Meinung nach, dass sie diesen Fehlpass spielt, weil sie davor einfach 90 Minuten lang ihr Herz auf den Platz gelassen hat, wie man so schön sagt, und auch ihre Lunge auf den Platz gelassen hat in dieser Zeit. Sie ist eigentlich eine gelernte Offensive, sie nimmt aber diese Schienenposition da in der Fünferkette total an und geht da wirklich vorbildlich voran, und dementsprechend ist sie für mich die unbesungene, aber jetzt dann ja doch besungene Heldin.
Sehr schön. Und du hast es ja auch schon in deinem Kommentar sehr schön kenntlich gemacht. Ich überlege jetzt, eigentlich haben wir über Tomke Schneider schon genügend Lobeshymnen von uns gelassen in dieser Sendung, aber ich glaube, ich komme nicht an ihr vorbei. Ich fand dieses Spiel wirklich fantastisch gegen Leverkusen. Diese linke Seite mit Reisner gemeinsam war ein ganz, ganz wichtiges Element dafür, dass Union in dieses Spiel wieder mit reingekommen ist. Und weil ich jetzt mal die These aufstellen würde, so oft wurde Tomke Schneider jetzt noch nicht im nationalen Kontext besungen, nehme ich es mir heraus, obwohl wir sie vorhin schon gelobt haben, kommt sie hier nochmal auf die Liste. Jule, jetzt haben wir dir noch ein paar übrig gelassen. The pressure is on.
Ich nehme Dina Orschmann, weil die mir auch gut gefallen hat. Und also hauptsächlich auch, ne, weil nachdem ich ja gedacht habe, irgendwie das Spiel ist tot sozusagen, hat sie dem wieder neuen, frischen Leben sozusagen eingehaucht mit ihrem Tor. Und allein dafür, finde ich, sollte sie besungen werden. Insgesamt auch eine gute Partie insgesamt. Und stellvertretend dafür.
Sehr, sehr gut.
Und da kenne ich all die Aufsteigerinnen und Aufsteiger sozusagen, die uns überraschen und gut spielen.
Also da werden sich jetzt einige Hörerinnen und Hörer sehr gefreut haben, denn die Union-Bubble, sie ist groß, die Union-Bubble, sie ist extrem interessiert an dieser Saison, sie freut sich schon auf die Besprechung, da habe ich schon während des laufenden Spiels habe ich schon Nachrichten bekommen. Oh, ich grüße an der Stelle ganz herzlich und ich glaube, ihr seid sehr zufrieden, dass jetzt hier Union sogar doppelt vertreten ist. Hätte ich doch Larissa Heidner nehmen sollen, naja, aber ich habe sie immerhin noch erwähnt bekommen. Jule, hattest du denn auch einen Moment des Spieltags?
Es tut mir in meiner Seele weh. Und ich möchte es eigentlich nicht sagen.
Ja, ich habe mich schon gewundert, kommt da gar nichts mehr in die Richtung jetzt eigentlich?
Ja, ich muss es sagen. Meine Seele tut weh und ich möchte es nicht sagen. Aber Lena Oberdorf, ihr Tor oder ihre beiden Tore sozusagen, wie sie wieder zurückgekommen ist zu uns, leider im falschen Trikot, muss ich sagen. Ne? Aber das, es hat mich ein bisschen bewegt. Obwohl ich sonst nichts Positives dazu zu sagen habe und so weiter. Es freut mich sehr für Lena Oberdorf. Nur für Lena Oberdorf, für den Rest da.
Die stand natürlich auch auf dem MVP-Zettel, aber ehrlich gesagt habe ich gedacht, Bayern ist so gut, da ist MVP irgendwie falsch definiert.
Deswegen genau, das war auch noch meine Gedanken.
Was emotional ist, nicht, weil ich das Tor schön fand oder überhaupt das Ganze, aber ich fand es jetzt schön, dass sie wiedergekommen ist. Und ich freue mich jetzt auch als...
Du bist gerade einfach sehr ähnlich allen Fans von Borussia Mönchengladbach. Die Seele brennt, Jule. Und wer das nicht verstanden hat...
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber...
Das ist die Hymne vom VfL. Ich habe es an deinem leeren Blick gesehen. Und die Seele brennt bei Gladbach, aber gerade so wirklich. Aber gut, das ist jetzt ein Thema für eine andere Sendung und ein anderes Format. Martin, was ist dein Moment des Spieltags gewesen?
Also genau, MVP Oberdorf hätte ich genauso gesehen wie du mit der Argumentation, dass bei Bayern halt einfach sehr viele MVPs rumlaufen. Für den Moment des Spieltags hatte ich Lena Oberdorf schon auch auf dem Zettel, aber habe mir gedacht, kann ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch von einem von euch beiden kommt, dieser Moment. Deswegen habe ich noch einen zweiten. Und zwar weiß ich gar nicht, ob ihr den überhaupt mitgekriegt habt oder ob den viele mitgekriegt habt, weil so eine Nachberichterstattung schauen vielleicht dann auch nicht immer so viele Leute. Aber ich kann jetzt nochmal ganz kurz die Werbetrommel rühren für Magenta Sport, weil wir haben ja doch immer sehr üppige Vor- und Nachberichterstattungen, auch vor allen Dingen bei dem einen Topspiel, das wir pro Woche haben. Und nach dem Spiel in Hoffenheim war Nico Anautis am Mikrofon bei Simon Köpfer und auch bei Tabea Kemme. Und Tabea Kemme hat während dem Spiel schon bemerkt, dass er sehr, sehr on fire war bei diesem Spiel an der Seitenauslinie und immer wieder wirklich aus der Haut gefahren ist, auch mal gegen Dinge geschlagen hat. Er hat zwar gesagt, es waren auch durchaus seine Kollegen da auf der Bank, die das getan haben. Auf jeden Fall war da viel los und Tabea Kemmer hat während dem Spiel schon gesagt, ja, vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so ideal in so einem Stadion, wo man wirklich dann auch jeden Mucks hört, wie in Hoffenheim, verunsichert vielleicht die Spielerinnen eher, hat ihn nach dem Spiel damit konfrontiert. Er hat sehr witzig reagiert, aber schon auch ein bisschen angegriffen, so eine Mischung aus beiden irgendwie und meinte so, ja, also heute Vormittag am Sonntag hätte ich um 11 Uhr in die Kirche gehen können, heute bin ich aber jetzt am Abend beim Fußball, da brauche ich keinen Fahrrad, da kann ich auch mal emotional werden. Tabea Kemmer hat aber dagegen gehalten, hat ihre Argumente vorgetragen, sie haben sich da beide irgendwie so ein bisschen sehr on fire mal kurzzeitig unterhalten und diskutiert miteinander, aber alles auf Augenhöhe und alles super und ja, fand ich dann in, sagen wir mal, in so einer Medienwelt, die nach so Spielen dann oftmals auch sehr auf Beschwichtigung aus ist und im Frauenfußball dann auch tatsächlich einfach mal auch nicht so viel aufeinander clasht, fand ich das auch mal eine ganz coole Aktion eigentlich, dass da zwei Charaktere stehen, ein männlicher, ein weiblicher und die auf Augenhöhe miteinander sprechen und durchaus ihren Standpunkt auch durchsetzen wollen, aber auch vielleicht auch den anderen verstehen und das Ganze auch mal kurzzeitig ein bisschen hitziger geworden ist. Deswegen wäre das mein Moment des Spieltags.
Also das muss ja ein ganz fantastischer Berichterstattungstag für Magenta Sport gewesen sein, denn der Grund, warum ich dieses Nachgespräch nicht gesehen habe, ist das Basketball-EM-Finale gewesen.
Das lief parallel bei mir gestern tatsächlich.
Und da war ja die komplette, also da, ich habe noch nie eine so lange Nachberichterstattung so intensiv verfolgt mit Mo Wagner, mit den On-Field-Interviews, mit der Mutter von Mo Wagner, die noch angerufen hat. Absolut faszinierend. Also Magenta Sport hatte, glaube ich, einen guten Tag. Das kann man.
Da war gestern sehr viel los. Dritte Liga waren ja auch super Spiele gestern. Also wir hatten wirklich rundum Programm gestern. Aber ich habe auch iPad war Hoffenheim Frankfurt und am Handy lief schon parallel Basketball.
Ja, ja, das war wirklich ein sehr, sehr nervenaufreibender Abend tatsächlich gestern. Ich habe einen Moment des Spieltags, bei dem ich mir sicher war, dass ihr beide ihn nicht haben würdet, denn der war wirklich sehr schwer zu erkennen, aber wer es gesehen hat, der wird sich jetzt freuen. Beim Spiel Leverkusen gegen Union Berlin läuft eine Wiederholung in der Super Slow-Mo, wo wir eigentlich nur sehen, wie eine Spielerin, glaube ich, ausrutscht oder so, aber ich habe da gar nicht so genau drauf geachtet, denn was passiert im Hintergrund? Im Hintergrund sehen wir ein Ballkind. Das Ballkind, es legt sich auf den Boden und das Ballkind, es robbt und dann fragt man sich, warum robbt dieses Ballkind am Spielfeld entlang und dann sieht man, es möchte dem Fotografen, der gerade im Sitzen Fotos macht, nicht in der Linse sein. Und deswegen robbt dieses Ballkind unter dem Fotografen durch und danach stellt sich's auf, macht einmal so zweimal die Brust, das Gras weg und läuft zum Ball, den es holen wollte. Und das fand ich so sensationell. Das war ein Einsatz in der 80. Minute oder so bei diesem Mistwetter auch noch. Also das war mein Moment des Spieltags. Hat mir gut gefallen.
Sehr schön. Sind wir heute durchaus auch mal ein bisschen abseitig unterwegs, aber das ist doch meistens auch ganz schön.
Aber wirklich, das muss ich ja nicht demjenigen sagen, der bei drei Ecken einen Elfer versucht, die Fäden zusammenzuhalten. Da zerren ja auch manchmal deine GesprächspartnerInnen in alle Richtungen.
Aber vielen Dank, dass du da auch immer uns so großzügig erwähnst. Das muss man schon mal sagen. Also es ist sehr, sehr edel von dir.
Wir sind doch alle Brüder und Schwestern im Geiste. Alle Fußball.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja wechselseitig auch schon getan. Durchaus. Also, aber vielen Dank auf jeden Fall trotzdem.
Genau, dann an der Stelle nehme ich auch nochmal der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, auf rasenfunk.de/Fußballpodcast. Da findet ihr eine Liste aller uns aktuell bekannten Fußballpodcasts und da gibt es eben einige, die widmen sich auch ausschließlich dem Frauenfußball, also der Frauenfußball-Podcast von Nina natürlich, die Fußballshow. Wir haben natürlich Becker und Pfeiffer, wo auch sehr viel Fußball der Frauen mit vorkommt, MBKHD, nee, also der mittags bei Henning war er früher, da konnte ich ihn mir leichter merken, aber ihr werdet ihn finden. Lottes Erwin, vielleicht werden sie auch irgendwann wieder veröffentlichen, ich gucke Jule an, naja.
Ich sitze ja hier in Deutschland.
Ja, genau, an dir liegt's nicht. Also sprich, was ich nur sagen will, es gibt sehr, sehr viele Fußballpodcasts. Ich weiß auch, dass manche Vereinspodcasts, der Weserfunk zum Beispiel, das Textilvergehen, dass die eben auch schon immer wieder auf die Frauenteams auch ihren Schwerpunkt legen. Natürlich haben wir auch bei Eintracht Frankfurt eigene Podcasts. Guckt da rein, hört da weiter. Es gibt nicht nur den Rasenfunk und hoffentlich wächst auch diese Szene noch, denn das wäre für alle gut. In diesem Sinne, geht auf rasenfunk.de/Fußballpodcasts und dankt auch sehr gerne im Forum unseren beiden Gästen, denn ich tue das schon mal stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer. Jule, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst, dass dir trotz aller Verpflichtungen, die man ja sonst auch noch so an dem Wochenende hat, die Zeit dafür genommen hast. Danke dir, liebe Jule.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das Vertrauen.
Um Gottes Willen, das ist ein bisschen zu hoch. Und herzlichen Dank an Martin Piller. Martin, es war wie immer eine sehr große Freude. Danke, dass du hier mit dabei warst.
Ja, jederzeit gerne, Max, weißt du.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alle Sendungen hier, die sind nur möglich dank euch. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Antifa Flo, bei Ricken Lupft, bei Chris aus dem Upverse. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und auf den Unterstützen-Button, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Guckt gerne nach, wie man uns unterstützen kann. In den Shownotes, in der Videobeschreibung findet ihr alle Infos dazu. Und das finanziert uns nicht nur Gästehonorare, sondern eben auch, dass ich das hier im Hauptberuf machen kann und dass es noch weitere Sendungen gibt im Rasenfunk. In dieser Woche ist zum Beispiel noch erschienen natürlich eine Sendung zum Bundesligaspieltag der Männer mit Eva-Lotta Bohle als Moderatorin. Es wird hoffentlich noch eine Ligatour zum europäischen Männerfußball erscheinen und vielleicht gibt es auch den ersten Schwerpunkt in der Bundesliga der Männer. Leverkusen drängt sich da gerade auf, da habe ich allerdings noch keinen Aufnahmetermin. Also abonniert sehr gerne alle 5 Formate des Rasenfunks, gebt uns gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und vor allem bleibt oder werdet gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Tschö.
Tschüss.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.